Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute spreche ich mit meinem Gast über das Thema Marke und Gestalt. Jochen Rädeker ist Designer, Markenberater, Autor, Unternehmer und Hochschullehrer. Er studierte Grafikdesign an der Kunstakademie Stuttgart, begann künstlerisch zu arbeiten und wechselte dann in die angewandte Kunst. Er gründete zusammen mit Kirsten Dietz die Designagentur Strichpunkt, die sich mit rund 500 internationalen Awards zu einer der führenden Designadressen in Deutschland entwickelte. Er war viele Jahre im Art Directors Club aktiv, zuletzt als Sprecher des Vorstands. Seit 2012 lehrt er an der Hochschule Konstanz Corporate Identity und Corporate Design und ist seit 2019 Dekan der Fakultät für Architektur und Gestaltung. Da kann man nur sagen, wow. Und all das hat er nur getan, um irgendwann auch einmal bei Markenkraft eingeladen zu werden. Nicht ganz. Er hat mir in Wirklichkeit erzählt, dass er gar kein Podcast-Typ sei. Umso mehr fühle ich mich geehrt, dass er uns heute mit seiner Expertise zur Verfügung steht. Wir wollen gemeinsam das Thema Selbstähnlichkeit beleuchten. Was bedeutet es eigentlich für eine Marke, selbstähnlich bzw. kohärent zu sein? Warum ist es erstrebenswert und wie erzeugt und pflegt man die Selbstähnlichkeit in der Markenführung? Willkommen, Jochen. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
Ja, lieber Olaf, ich freue mich auch sehr. Und natürlich habe ich das alles nur getan, um endlich mal in einem Podcast unterwegs zu sein.
Bevor wir über Design und Kommunikation reden, ein paar persönliche Fragen, damit meine Hörer dich noch näher kennenlernen, wobei einige, ich bin mir sicher, viele kennen dich sogar aus unterschiedlichsten Rollen. Aber sag mal, was war so das erste Geld, was du verdient hast in deinem Leben und womit?
Das erste Geld war fürchterlich peinlich. Ich habe Supermarktprospekte ausgetragen und hatte im strömenden Regen eine Jacke an, da stand Sonne statt Reagan. Das war der damalige amerikanische Präsident, der fürchterlich schlimme Raketen nach Europa bringen sollte. Und mich haben während des Austragens dieser Supermarktprospekte 20 Leute darauf angesprochen, ob ich ihnen nicht so einen Flyer auch in die Hand drücken könnte, und waren dann tief entsetzt, dass es sich um irgendwelche Sonderangebote handelte und keine politischen Aussagen. Das war so das erste tatsächliche Geld. Und Richtung Design bin ich dann eher gekommen, tatsächlich durch politische Aktivitäten. Ich war so in der Linken, in der Friedensbewegungsszene, später auch in der autonomen Szene unterwegs, und habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass die Plakate alle immer schwarz-rote Sterne haben und fürchterlich gleich aussehen und eine Typo haben, die wirklich nur die Leute dann auch zu einer Demo bringt, die schon immer da gewesen sind, und wollte das ein bisschen anders machen. Damit habe ich dann zwar kein Geld verdient, aber mir viele Feinde gemacht und trotzdem aber festgestellt, dass man mit Design ein bisschen was verändern kann. Und das hat dann so zu den ersten kleinen Aufträgen geführt. Viele Musikbereich, viele Freunde von mir sind in der Musik aktiv gewesen und sind es immer noch. Und die brauchten damals natürlich LP-Cover oder CD-Cover oder Programmhefte und Plakate. Und das habe ich mit viel Freude gemacht. So bin ich da ein bisschen in die Szene reingerutscht, wollte aber, wie du gesagt hast, tatsächlich immer erst freie Kunst machen und nebenher vielleicht noch ein bisschen was damit verdienen.
Spannend. Das ist eine Parallele zu einem anderen Gast bei Markenkraft, der Stefan Sargmeister. Hat ja auch mit Plattencovern angefangen Lou Reed. Das war so der Einstieg. Und Plattencover, wenn man die auch mit ein bisschen Abstand betrachtet, waren auch häufig Vorreiter im Design, ne? Weil da viel möglich war. Also so empfinde ich das zumindest.
Wenn ich so Markenkraft verfolge, dann kommt das Wort multisensorisch ja öfters mal vor. Und genau das macht ja eine LP aus, ne? Also vom allgemeinen Ton, der drauf sein sollte, der wunderbar abgespielt werden kann. Musik verbindet Menschen, verbindet Kulturen, bis zu den persönlichen Kratzern, die so eine Vinylschallplatte hatte. Und dann aber natürlich auch zum Booklet, zum Design. Das hat viel ausgemacht. Und ich weiß aus unendlich vielen Produktdesign-Geschichten, im Bereich Wein habe ich viel gemacht, an Etiketten und so weiter, dass das natürlich auch ein Riesenthema ist für den Verkauf des Ganzen. Also wir haben Weine mit besseren Etiketten ausgestattet und die waren plötzlich doppelt so teuer, obwohl der Inhalt gleich war. Bei Musik ist das ähnlich. Du kannst mit oder konntest vor den Streaming-Geschichten mit einem geilen Plattencover eine Band richtig pushen oder eine klassische Musik plötzlich auch für Leute interessant machen, die das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und das hat mich wahnsinnig bewegt und das hat auch bewegt und das hat auch etwas bewegt. Deswegen ist das ein wunderbares Format und ich bereue sehr, dass das verschwunden ist. Auch wenn ich selber jetzt natürlich irgendwo bei Spotify unterwegs bin. Aber ich schaue wenigstens noch die kleinen Bilder an, die du dann auf dem Display hast.
Ja, richtig. Wobei interessanterweise die ganzen verbliebenen Presswerke von LPs, die sind ausgelastet bis unter beide Ohren, weil nämlich die für die Künstler in den Live-Auftritten ist einer der Haupteinnahmequellen heute der Verkauf von Vinyl, weil die Leute, die wirklich begeistert sind von der Band, die entdecken auch Vinyl wieder. Also das hat halt genau, ja, wie du gerade sagst, mit diesem multisensorischen Erleben zu tun und eben auch der Haptik insgesamt, da entsteht auch eine andere Preisbereitschaft als für das Virtuelle.
Ja, es gibt ja dieses schöne Goethe-Wort, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Print ist tot, haben wir jetzt, seit ich Design mache, gelernt. Und es gibt immer noch hochwertige Printprojekte, sogar viel hochwertigere als früher. Denn wenn du dann noch mal was druckst, dann sollte es auch eine Qualität haben, die dich sensorisch anspricht. Und das hat seine Berechtigung. Es wird immer seine Berechtigung haben, so wie jeder Trend, der zur Digitalisierung auch einen Gegentrend hat. Wir haben heute einen Großteil der Waren, die wir in uns reinstopfen, ist Processed Food, sind irgendwelche Fertiggerichte, aber gleichzeitig boomen die Biomärkte, die Wochenmärkte, das Thema zurück zum tatsächlichen Produkt. Und das ist eine Qualität, die wir im Design natürlich auch beflügeln können, denn wenn wir Dinge verpacken, dann hat das ja auch was mit Inhalt zu tun. Und die Zeit, in der du etwas so gestalten konntest, so verpacken konntest, dass es den Inhalt schöner gemacht hat, als es eigentlich ist, die ist mit den Amazon 5-Sterne-Bewertungen und so weiter längst vorbei. Das heißt, wir brauchen authentisches Design. Und da tut es natürlich gut, wenn die Produkte, um die es da geht, dann auch eine Haltung, eine Qualität, eine Thematik haben, die du gut übertragen kannst. Aber das den Verbrauchern klarzumachen, die eben, und da sind wir wieder beim Trend Digitalisierung, heute Produkte oft nicht mehr tatsächlich haptisch erfahren können, sondern allein über die Verpackung entscheiden müssen, ob es geht. Das ist was Design heute zu einem ziemlich relevanten Thema macht für eine Menge von Entscheidungen, die wir in unserem Kaufprozess, in unserem Lebensprozess haben. Wir schauen erstmal, wenn es dann spannend ist, ordern wir vielleicht und erst dann haben wir einen direkten Bezug zum Produkt.
Genau. Und dann über wie zufrieden ich mit dem Produkt bin, da spielt dann die Haptik eine ganz große Rolle. Absolut. Also die Retourenquoten, ne? die sozusagen trügerische Optik und dann der Moment der Wahrheit ist, wenn ich die Dinge berühre. Und da gibt es ein sehr, sehr spannendes Buch auch drüber, Die Rache des Analogen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, der genau dieses Phänomen beschreibt, dass irgendwie das Analoge total totgesagt wird, unter anderem Print oder Vinyl und jetzt an ganz vielen Ecken das Analoge wieder eine Renaissance entwickelt, weil es eben auch was Menschliches ist, also was die Menschen anders berührt, wie man es im Namen schon sagt.
Ja, also bin in der Kunst, habe ich angefangen mit Tiefdruck, also Radierung und so weiter und so fort, war dann im Studium noch in den 80er Jahren dabei, Bleisatz zu machen. Das war damals auch schon out, ne? Also da war Film schon längst das Thema. Dann kam Desktop Publishing, war so einer der ersten Diplomanden, die an einem Rechner ein Diplom gemacht haben. Aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich Prof wurde, ist eine alte Bleisatzwerkstatt in die Hochschule zu holen, weil die Thematik, sich haptisch mit Dingen zu befassen, das wissen Waldorfschüler wahrscheinlich noch besser als andere, immer auch dazu führt, dass du ganzheitlich damit umgehst. Das heißt, wenn du etwas anfassen kannst, wenn du es multisensorisch erleben kannst, dann merkst du dir Dinge. Und wenn du einmal einen Text gesperrt hast und weißt, da muss man kleine Messingstückchen dazwischen setzen, dann überlegst du dir das nächste Mal, bevor du einfach auf eine Taste in InDesign drückst und das Ganze erweiterst, ob du das wirklich machen möchtest oder nicht. Denn du hast einen ganz anderen Bezug dazu, lernst auch eine Wertigkeit kennen. Und was du haptisch betreiben kannst, was du sensorisch wahrnehmen kannst, das bleibt besser in Erinnerung. Das merken wir auch, Stichwort Print. Früher war es ein elender Kampf, wenn man einem Kunden oder einem Verlag eine Heißfolienprägung oder irgendein besonderes Papier herausleiern wollte für ein Printprodukt. Heute ist das fast selbstverständlich, weil die Leute, wenn sie schon zurück zum Analogen gehen oder diese Rache wahrnehmen, da noch was dafür haben wollen. Und das bietet eben Sensorik, bietet Haptik, bietet Geruch, bietet all das, was die Welt lebenswert macht.
Ja, spannend. Was du auch gerade sagst, bildet sich auch ab in Schweden, die ja die erste Nation war, die das Klassenzimmer komplett digitalisiert haben. Mhm. Also mit iPads und Screens und so weiter. Und es ist die erste Nation, die wieder die Rolle rückwärts macht. Die führen wieder Schulbücher ein, weil sie festgestellt haben, dass diese Generation dramatische Lernschwächen hat. Also Begreifen kommt nicht umsonst von Greifen. Und da sind wir natürlich bei unserem Thema. Marken müssen ja auch begriffen und behalten werden. Mhm. Also ganz toll. Wobei, lass uns noch einen ganz kurzen Moment bei dir noch ein bisschen privat bleiben, weil das ist aber super saftig. Kommen wir drauf zurück, auch auf das Thema Letterpress und Ähnliches. Mhm. Was mich noch interessiert, in deinem Werdegang, also aus der aus der linken Szene, Friedensbewegung und so weiter. Was war denn dann, da war wahrscheinlich die Sozialisierung mit Marke jetzt nicht unbedingt natürlich im Verständnis. Das war wahrscheinlich eher der Feind. Oder was war die erste Marke, an die du dich erinnern kannst, die in irgendeiner Weise positiv oder negativ für dich eine Rolle spielte?
Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, weil ich natürlich in einem kapitalistischen System im Überfluss aufgewachsen bin, in dem es immer schon Auswahl gab. Ich schätze, mir ging es so wie den meisten anderen. Das waren die Marken auf dem Frühstückstisch oder im Badezimmer, mit denen man so konfrontiert wird, wenn man aufsteht. Das ist ja heute so, dass man das iPhone ausschaltet oder sein Android-Gerät oder sonst irgendwie was. Früher hat man als Teenie zur Zigarettenpackung neben dem Bett gegriffen. Und noch früher als Kind ist man aufgestanden und dann stand die Nutella auf dem Tisch oder die Kellogg's Cornflakes oder was es da auch immer gab. Ich würde sagen, eine der ersten Marken, die ich kennengelernt habe und bis heute liebe, ist Kinderschokolade. Meine Oma war damals noch, dank der damals noch weniger kritischen Werbung, der festen Überzeugung, dass es gut für die Zähne ist. Und ich habe bei meiner Oma Kinderschokolade bekommen zu Hause und ich fand ich toll. Und dieses Markendesign, sehr eingängig, sehr klar und dann auch noch mit einem belohnenden Inhalt, das ist in Erinnerung geblieben. Aber tatsächlich hat die linke Szene nicht viel mit Marken zu tun. Wenn wir jetzt uns Gesellschaften anschauen, in denen es keinen Markenüberfluss gibt, wissen wir, dass das die Leute auch nicht unbedingt glücklicher macht. Aber tatsächlich ist es so, dass mich das Thema Ästhetik ja eigentlich auch bewegt hat, ne? Also sowohl was diese hässlichen Plakate für irgendwelche Demos der Antifa anging, als auch eben andere Themen. Und wenn du bis heute in den Supermarkt gehst, dann erlebst du, was Marktforschung mit den Menschen macht. Die guckt ja immer nur darauf, was schon da ist und was davon noch am besten funktionieren könnte. Und deswegen sehen Tütensuppen alle neongelb, neongrün, neonrot aus, liegen fürchterlich in der Hand und haben eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun, der wahrscheinlich auch nur Produit Chimique ist. Das zu verändern, das war mir schon immer ein echter Impetus. Und Schönheit zu sehen, Marken differenzieren zu können, festzustellen, dass irgendwas besser funktioniert, auch wenn es schöner gemacht ist, das war sicher der Aspekt, der mich dann am Ende auch ein Stück weit von der freien Kunst zurückbewegt hat, ins Angewandte, in den bösen kapitalistischen Kontext der Markenwelten und der Verbraucher Beeinflussung durch Design.
Und natürlich auch. Interessante ist da, dass dann auch die größten Kritiker ja häufig Marke am besten verstehen. Also Naomi Klein mal als Beispiel genannt. Also die versteht wirklich, was Marke ist. Aber auch die im linken Bereich, wo du gerade das sagst, also im Protestbereich, die sagen, mit Marke haben wir nichts zu tun. Sie geben sich trotzdem Logos. Also ob das RAF-Logo ist oder sowas. Also das Prinzip Marke versuchen sie ja trotzdem zu nutzen. Also wiedererkennbar zu sein, Absender, Signale zu senden etc.
Einfach, weil es funktioniert, ne? Also wir haben ja, Stichwort Markenkohärenz, du hast das vorhin angedeutet, wir haben ja tausende von Markenkontakten am Tag. Wie gesagt, das beginnt mit dem Blick aufs Telefon, dann macht man, was weiß ich, WhatsApp auf, auch schon eine Marke, schaut auf Instagram, Marke der gleichen Firma, geht dann weiter in irgendwelche Kontexte, in denen Marken eine große Rolle spielen. Das war früher anders, weil es früher persönliche Empfehlungen gab. Und die Geschichte der Marke ist ja eine Geschichte des Abebbens persönlicher Empfehlung zugunsten einer werblichen Aussage oder eine Symbolik, die das Ganze ersetzen kann. Die Marken sind erst zum wirklichen Durchbruch gekommen, als die Supermarkttheke erfunden wurde. Und das war eine Folge der Wirtschaftskrise der 20er Jahre. Arbeitslosigkeit, kein Geld, Menschen zu bezahlen. Und irgendwann kamen schlaue Leute auf die Idee, man kann ja die Tante Emma oder den Onkel Otto, wenn man es divers betrachten möchte, vor dem Tresen wegrationalisieren. Und dann standen die Leute vor zwei Butterfässern. Und früher wusste man immer, wenn die Schwiegermutter kommt, dann kaufe ich die Butter aus dem rechten Fass, das ist die bessere. Jetzt stand aber niemand mehr da, der darauf hingewiesen hat. Also musste man sowas wie Markenbutter erfinden. Die Markenbutter heißt bis heute so. Und viele andere Marken haben sich natürlich auch, gerade im Traditionsbereich, ist zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern und Verbraucherinnen zu sagen, ich bin das, was gut ist, ich bin besser als andere. Und das siehst du an meiner Verpackung, weil es dir niemand mehr empfiehlt. Also eigentlich sind Marken ein Ersatz für eine persönliche Empfehlung. Und witzig ist, dass Marken gerade in einer Welt, wo die persönliche Empfehlung dann digitaler Formate wieder möglich wird, Rezensionen und so weiter, wie wir es heute uns gar nicht mehr wegdenken können, immer noch wichtiger wird und davon profitiert, sofern sie sinnvoll damit umgehen kann. Aber klar, eine Marke ist Bestandteil unseres Lebens. Wir lernen das als Teenies. Nicht umsonst hat die Werbung ja unglaublich einen starken Fokus auf 14- bis 18-Jährige, weil wir dort zum ersten Mal außerhalb der Marken unseres Elternhauses eigene Markenerlebnisse finden, bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und diesen Marken bleiben wir unendlich treu, wenn es nicht jetzt reine Teenie-Produkte sind.
Finde ich interessant, jetzt haben wir so ein bisschen gedanklich, sozusagen sind wir in die Vergangenheit gegangen, ne? Wo kommt denn das eigentlich her? Wie wurde es erst genutzt, ne? Und das ist dieses Destillat, also die Verpackung, die Marke, die Signale als Ersatz für das persönliche Vertrauen. Das hilft einem ja auch weiter, wenn man über Markenkohärenz später nachdenkt. Jetzt machen wir nochmal kurz einen Walk down Memory Lane bei dir. Du hast Strichpunkt gegründet. Strichpunkt. Das hat einen Ruf wie Donnerhall. Also wer Strichpunkt, es hat ja auch irgendwann mal klein angefangen, aber wer Strichpunkt nicht kannte, und das ist eine Frage von meinem Kollegen Linus, der mich bat, dich da ein bisschen reflektieren zu lassen. Und zwar spätestens seit dem Rebranding von Audi, da habt ihr ganz viele Sachen als erste gemacht oder in der Kombination als erste gemacht, die heute Standard sind. Also ihr habt ein modulares Design entwickelt, ne? Also das distinkt, aber im Prinzip sehr einfach war. Also ihr habt ein offenes Markenportal geschaffen. Ihr habt die Brand Experience mitgestaltet, als ihr wart ja ursprünglich eine Grafikdesign-Agentur und ihr habt euch dann intensiv mit Brand Experience beschäftigt. Und da nimm uns mal mit, doch auf diese Markenreise, die ihr gemacht habt damals mit Audi, und was können Marken und Markenverantwortliche heute noch daraus lernen?
Also vielleicht muss ich früher anfangen, denn die Markenreise von Strichpunkt hat rund 20 Jahre vor dem Gewinn des Audi Worldwide Etats angefangen. Eigentlich als Markenagentur. Wir wollten gutes Design machen, ästhetisches Design für Marken, die uns am Herzen lagen, viel aus dem Kulturbereich, die wir einfach schön gestalten wollten, um da zu einem Erfolg beizutragen, um selber Freude dran zu haben. Wir haben dann sind dann damals in den neuen Markt reingekommen. Das war so der erste Börsenboom Anfang der 2000er Jahre, wo jedes kleine Startup plötzlich an die Börse gegangen ist und wurden dann gefragt, ob wir Finanzberichte machen können. Und da haben wir tatsächlich zum ersten Mal was neu gemacht, nämlich den Finanzbericht weg von der Excel- und Word-Datei zum Image-Medium aufgebaut. Das hat uns so die ersten 10, 15 Jahre der Agentur viele große Kunden gebracht, viel Wissen um Wirtschaftszusammenhänge, aber eben auch viele dröge Projekte, denn am Ende waren es ja doch Zahlenwerke, die wir da gestalten mussten, die dann viele Awards gewonnen haben, weil plötzlich Image-Strecken drin waren, weil wir gemerkt haben, dass auch Finanzmenschen Menschen sind, die man emotional erreichen kann. Und so kamen wir Stück für Stück wieder zurück zur Marke. In dem Maße, wie diese Geschäftsberichte nicht mehr so relevant waren, weil einfach der Internetauftritt relevanter wurde, haben wir uns darum gekümmert zu sagen, wie kann man denn Marke ganzheitlich, kohärent, trotzdem individuell aus Medien ausbezogen ausrollen. Und in diesem Kontext kam dann die Ausschreibung von Audi, die übrigens nichts geht ohne gute Kunden, wenn man gute Arbeit machen möchte, eine ganz dankenswerte Pitch-Aufgabe damals gestellt haben. Das war 2014 und sie fragten, wie sieht denn Audi 2025 aus? Also bewusst die nicht nur 3 oder 5 Jahres- oder 10 Jahresfrist überschritten, sondern weit nach draußen. Und die Frage war, was heißt Vorsprung durch Technik 2025? Und wir haben dann darüber nachgedacht und gesagt, also das wird eine digitale Technologie sein, das wird auch nicht mehr Auto verkaufen sein, das wird Mobilität verkaufen sein und das müsste eine Marke ausdrücken. Und die logische Konsequenz war ein Erlebnis, was wir schon davor bei vielen Arbeiten für andere Automobilkonzerne hatten. You name it, Daimler, BMW, Volkswagen, wir haben für viele Marken gearbeitet. Und immer stoppte unsere Arbeit beim HMI, also auf Deutsch dem Display hinter dem Lenkrad. Denn da waren die Ingenieure, die Herrinnen und Herren. Und die haben gesagt, ihr kommt uns nicht in das Display. Ihr als dumme Designer habt ja überhaupt gar keine Ahnung davon, ab welchem Lumengrad das Ganze in Nachtmodus umschalten muss. Das sind überhaupt ganz andere Dateien. Das kann kein PDF oder EPS lesen. Das machen wir schön selber. Das Ergebnis sehen wir bei vielen Automarken bis heute. 3D-animierte, hässliche Geschichten auf irgendeinem Raster, die eigentlich als schlechter Imagefilm taugen, aber ganz bestimmt nicht als eine Ikonografie, die ich während der Fahrt mit Blick auf die Straße bedienen können sollte. Und die Icons, die vielleicht gute Designagenturen für die Apps und für die Prospekte gestaltet haben, die finden sich im Auto nicht wieder. Und das hat uns geärgert. Und wir sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, was wäre denn, wenn wir unser gesamtes Design zwar gestalten, aber als Programmcode ausliefern, sprich als JavaScript, als HTML5, als CSS-Files und so weiter und so fort. Und mit dieser Idee sind wir in den Pitch reingegangen, einfach zu sagen, lasst uns doch, wenn Audi, das ist unsere These, 2025 eine digitale Mobilitätsmarke sein wird, die nebenbei auch noch ein paar Autos verkauft, nicht nur das Logo so gestalten, dass es schwarz auf weiß einfacher zum Beispiel auf eine Smartwatch oder ein anderes kleines Medium passt, sondern das gesamte Design so aufsetzen, dass es egal in welchem Format immer adaptiert werden kann. Das hat die Verantwortlichen bei Audi überzeugt und so entstand das erste rein digitale gedachte Markenkonzept für eine weltweite Marke. Und da war dann auch ganz schnell das zweite Thema da, die Offenheit. Nun ist es einfacher, für einen Automobilkonzern zu arbeiten. Ein Audi wird nicht so schnell gefälscht wie ein Lacoste-T-Shirt. Wir haben uns aber entschieden, nicht nur deswegen, die Marke komplett offen. Audi.com/CI ist bis heute eine vollkommen offene, ja, Markenplattform im Internet, offen zu gestalten. Sondern vor allem deswegen, weil wir auf Mithilfe angewiesen waren. Wir haben unsere Daten ja das erste Mal überhaupt für so eine große Marke digitalisiert. Wir haben auch Fehler dabei gemacht. Und wir haben gemerkt, wenn wir solche Snippets auf GitHub stellen, also auf eigentlich eine Techie-Community, dann kommt da ganz viel Hilfe zurück. Das ist eigentlich ein nicht kommerzielles Projekt gewesen, bei dem die Leute sagen, Mensch, toll, dass ihr eure Icons als Datensatz zur Verfügung stellt. Als Dankeschön, korrigiere ich euch mal zwei, drei falsche Codes oder mach irgendwas besser und so weiter. Und wir haben so geschafft, nicht nur mit unseren eigenen Fähigkeiten, die, muss ich ganz, ja, ganz eitel sagen, Eitelkeit gehört ja auch zum Design dazu, nicht schlecht waren, eine Community von 300 Programmiererinnen aufzubauen, die uns geholfen haben bei Audi und die einfach dabei waren, die gesagt haben, geil, dass das frei ist, schön, dass wir uns das runterladen können, als Dankeschön geben wir euch was zurück. Und das hat wiederum Audi eine neue Zielgruppe eröffnet. Es war nicht so die IT-Techie-Marke, es war eher so die Manager-Marke und plötzlich haben die auch in diesem Bereich Autos verkauft, weil die Leute fanden die Marke spannend. Und das ist jetzt eben kein Award-Film, in dem das jetzt hinten als ein echtes Ergebnis plagiiert wird, sondern ist tatsächlich ein Fakt, den wir da erreichen konnten, einfach durch Öffnen eines Designsystems. Und das haben viele nachgemacht. Auch die Erkenntnis, dass Markenplattformen, wenn sie denn zur Kohärenz, also zu einem, ich sag mal, verbindenden, zumindest ähnlichen, wenn nicht gar gleichen Markenerlebnis auf unterschiedlichen Kanälen führen wollen, tatsächlich funktionieren sollen. Jetzt habe ich einen Satzbau verloren, aber sei es was drum. Dann geht das nicht mit den normalen Designformaten, dann muss Code her. Und das war eine Erkenntnis, die Audi mitgetragen hat, wo die Verantwortlichen mutig genug waren, auch von ihren Prozessen mutig genug waren zu sagen, wir haben gar keinen Endtermin für das Design, das kann wegen uns Always Beta sein, macht mal, wir gucken mal, was dabei rauskommt und zum geeigneten Zeitpunkt veröffentlichen wir das dann. Das hat 1,5 Jahre gedauert und dann wurde das chromblitzende Metall Auto-Logo Audi plötzlich schwarz-weiß für digitale Medien darstellbar und das Design wurde weltweit ausgerollt mit dem Wissen, dass es nicht perfekt ist, dass es verbesserungsfähig ist und das muss auch ein Kunde erstmal mitmachen. Also von daher schön, dass du Strichpunkt lobst. Ich muss aber auch Audi loben für den Mut als große Marke einfach was Neues zuzulassen.
Ja,
Allerdings
ihr.
einzahlend auf ihren Claim, Vorsprung durch Technik. Und den erreicht man auch eben nur durch Experiment, durch Innovation. Und das haben sie mitgetragen, mitgefordert, zugelassen.
Ihr wart dann Vorreiter des Flat Designs im Logo, dann haben dann ganz, ganz viele nachgezogen und dann plötzlich sahen alle Logos, also haben wirklich auch ein bisschen so Markanz verloren, aber
Na
natürlich
klar.
waren technisch viel, viel besser einsetzbar. Super spannend, du hast jetzt mehrmals das Wort schon, worüber wir ja sprechen, benutzt. Jetzt wollen wir, du bist ja Hochschulprofessor, deshalb lass uns da nochmal sorgfältig sein. Was ist eigentlich Markenkohärenz?
Also Kohärenz ist ja ein ganz schreckliches Fremdwort und ich bin immer kein großer Freund davon, Fremdwörter zu benutzen, wenn man auch ein deutsches Wort dafür finden kann. Eigentlich geht es darum, dass etwas verständlich ist, in der logischen Folge verständlich ist. Es ist ein Wort, was eher aus der Psychologie kommt als aus der Marke und wenn Design angewandte Tiefenpsychologie ist, denn wir benutzen ja psychologische Tricks, um Menschen zu einer Kaufentscheidung zu bringen, zu einer Richtungsentscheidung zu bewegen. Dann geht es eigentlich darum zu sagen, ein gutes Beispiel für Kohärenz ist, du sagst mir guten Morgen und ich sag dir schönes Wetter heute. Das ist nicht eine Kohärenz in der Gesprächsführung, sondern du erwartest auf guten Morgen, ja, schönen guten Morgen, auf eine entsprechende Begrüßung. Das heißt, eine logische Abfolge von entsprechenden Themen, die erwartbar ist. Im Markenkontext kann man es vereinfachen mit ähnlichem Auftreten. Das heißt, wenn die Marke Audi oder XY, wir waren übrigens nicht der Vorreiter des Flat Designs, also nicht alles auf dieser Welt hat Strichpunkt erfunden, das haben andere schon vor uns gemacht. Wir fanden es nur logisch sinnvoll, dass es im digitalen Bereich eben auch aus sehr kleinen Formaten agieren muss, Klammer zu. Wenn wir also zurückkommen zu dieser Thematik, dann heißt das, eine Marke sollte konsistent, kohärent auftreten, in unterschiedlichen Medien ein erwartbares Ergebnis liefern. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Da sind wir auch wieder in der Kognitionspsychologie. Dinge, die uns vertraut sind, mögen wir. Dinge, die uns vertraut sind, sind wir auch bereit zu kaufen. Da sind wir bereit, Verantwortung abzugeben und so weiter und so fort. Das ist wie das Eltern-Kind-Verhältnis. Also wenn meine Kinder irgendwie Sorgen haben, Ängste haben, dann kommen sie zu mir, und weil sie mir vertrauen und wissen, bei mir sind sie sicher. So ähnlich ist es bei VerbraucherInnen so, die einer Marke vertrauen wollen. Und das kann nur dann funktionieren, wenn sie diese Marke in unterschiedlichen Situationen sinnvoll wiedererkennen. Das heißt also nicht identisch wiedererkennen. Es wäre vollkommen falsch zu sagen, eine Marke, die in einem Printbereich in einer besonderen Form auftritt, muss das im digitalen Bereich ganz genauso. Aber im jeweiligen Medium erwartbar und vergleichbar zum sonstigen Auftritt. Das grob gesagt ist Kohärenz, also die Möglichkeit, etwas wiederzuerkennen und diesem Wiedererkannten zu vertrauen.
Das, danke schön, weil ich glaube, da gibt es viel Begriffsverwirrung da draußen, weil viele denken, Selbstähnlichkeit, ne, das muss es immer gleich aussehen. Aber was du gerade sehr gut beschrieben hast, ist eben die logische Verknüpfung, dass ein Sinnzusammenhang hergestellt wird und das miteinander dann am Schluss, wie Domizlaff das ja so schön schon beschrieben hat, ne, alles ordnet die Gestalt. Also dann insgesamt eine Gestalt entsteht, die als Ganzes auch wahrnehmbar ist und wo die Teile miteinander verknüpft sind. Richtig. Also meine Hand sieht auch nicht aus wie mein Fuß, aber es ist als Teil des Körpers halt dann in dem Moment wahrnehmbar. Und super. Und warum ist das sinnvoll? Warum, da mal ganz kurz, also warum ist das so kraftvoll, dass Marken, denen das gelingt, Vorteile davon haben gegenüber Marken, die es nicht schaffen? Die sagen, hey, TikTok hat auch ganz andere Regeln, da ist eine ganz andere Ästhetik, warum müssen wir denn da irgendwie eine Kohärenz herstellen? Also wir bespielen einfach TikTok anders als.
Das hängt mit dem Thema, was wir aus der linken Ideologie kommt, vorhin schon angerissen haben, zusammen mit dem Markenüberfluss. Von den etwa 3.000, 4.000 Markenkontakten, die wir am Tag haben als Mitteleuropäer, die in der Stadt wohnen, kommt es ein bisschen darauf an, dass die paar, die gleich sind. Bei großen Marken mit großem Werbeaufwand sind es mehr, bei anderen sind es nur ganz wenige, dass die tatsächlich wiedererkennbar zusammengeführt werden. Denn auch das ist eine Regel: je öfter du etwas siehst, je öfter du etwas hörst, je öfter du etwas wahrnimmst, desto positiver wird es bei dir verankert. Das hat was mit dem präfrontalen Kortex zusammen. Ich möchte jetzt nicht in die Neurophysiologie reingehen. Aber de facto ist es so, dass das Hirn nimmt pro Sekunde etwa 20 Gigabyte verarbeitbare Daten auf. Und das ist für unseren kleinen Mikrocomputer da oben einfach zu viel. Das heißt, etwa 90% dieser Signale, von denen übrigens über 80% vom Sehnerv kommen, also visuelle Impulse sind, die wandern ins Unterbewusstsein. Und unser Hirn ist dummerweise oder schlauerweise so strukturiert, dass dieses Unterbewusstsein einfach dafür sorgt, dass wir faul durchs Leben gehen können und nur dann aktiv werden müssen, wenn wirklich was aus dem Unterbewusstsein aufpoppt. Also es kann uns ganz viel Rotes auf der Straße begegnen. Eine rote Ampel wird uns sagen, stopp, halt, du musst das tun, du musst auf die Bremse treten. Die meisten anderen Informationen gehen aber unter und werden dort zu Entscheidungen. Denn das Entscheidungszentrum ist ganz eng verknüpft mit diesem unterbewussten Wahrnehmungszentrum. Und je öfter eine Entscheidung als, die muss ich gar nicht ins Bewusstsein bringen, ist jetzt sehr laienhaft ausgedrückt, sicher kein Mediziner ist, der das so direkt bestätigen würde. Je öfter das passiert, dass man sagt, das ist schon okay, desto mehr mag ich das.
Also Vertrauen durch Vertrautheit und eine kohärente Marke, wo also eine logische, sinnhafte Verknüpfung vorhanden ist, ist dann auch effizienter. Also im Sinne des Media-Invests kriegt mehr aus dem Media-Invest raus, weil es schneller erkannt wird. Also das leitet sich aus dem ab, was du gerade gesagt hast.
Das ist richtig.
Weil wir ja Werbung nicht bewusst wahrnehmen. Wir wachen ja nicht morgens auf und reiben uns die Hände und sagen, mal schauen, was die da draußen uns wieder zu erzählen haben.
Das ist immer der Wunsch unserer Branche, dass das passiert. Genau. Ne? Und manchmal passiert das ja auch. Also Werbung ist ja inzwischen auch viel mehr Entertainment. Aber die Marke sozusagen als das Derivat all dessen, was wir mit Werten verbinden wollen, das ist etwas, was weitgehend im Unterbewusstsein stattfindet. Und wenn es dort dann immer gleich ankommt, dann wird es statisch und dann wird es starr. Um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt ja Verregelungen, alte Corporate Designs sagen dann, also der Randabstand der Marke zum Papierrand muss überall 2,5 Zentimeter betragen und es muss immer rechts oben sitzen. Jetzt nimm mal diese Regel und geh auf eine runde Smartwatch von Samsung. Ne? Funktioniert einfach nicht. Da sind weder 2 Zentimeter Platz, noch kann es irgendeinen Rand oben oder rechts geben. Und solche Dinge geben im übertragenen Sinne natürlich auch für Social-Media-Formate, für Podcasts, für Radiowerbung, für TikTok, für alle möglichen Themen, dass man einfach sagen muss, wie kann ich das Wertesystem und das Designsystem, das ich einer Marke zuordne, so flexibel gestalten, dass es zu einem hohen Maß an Wiedererkennbarkeit und Schlüssigkeit innerhalb des Mediums führt, aber eben nicht starr verregelt ist. Und ich glaube, das ist das, was im Digitalen, zurück zur Marke Audi, sehr gut funktioniert, was man auch sehr gut programmieren kann, damit einfacher machen kann. Es muss einfach intuitiv glaubwürdig sein und zum jeweiligen Medium passen. Dann akzeptieren es die Menschen. Wenn sie merken, ihnen wird ein starres System übergestülpt, dann werden wir eher vorsichtig und sagen, das ist nicht unseres.
Das spiegelt ja auch ein bisschen, du hast es schon durchklingen lassen, so ein bisschen Verständnis von einem rein visuellen Verständnis von Marke, also das muss so aussehen, zu einem Erlebnisverständnis von Marke, wo dann auch Multisensorik eine Rolle spielt. Wie hast du das erlebt über die Zeit, in der du als Designer tätig bist? Also ich glaube, dass vor 30 Jahren hat noch niemand über multisensorische Markenführung überhaupt gesprochen oder irgendeine Relevanz darin
Naja,
erkannt. Also
vor 30
wobei
Jahren.
Coca-Cola, wobei ganz kurz nur als Ergänzung, Coca-Cola war ja in seinem Briefing der Flasche, war ja schon sehr nah an einem multisensorischen Briefing. Ne?
Absolut.
Zerschlagen auf der Erde muss sie trotzdem noch als Coca-Cola-Flasche erkannt werden. Ne? Das ist ja auch praktisch
Ja,
ein
also
haptisches
überhaupt
Design.
die Idee zu sagen, also das Produkt, das ist eine wässrige Limonade, die eine bestimmte Farbe hat, wie viele andere auch. Ne? Und dann zu sagen, wir geben der Flasche eine unique Form, wir geben dem Logo eine unique Form. Wir haben mit diesem, wie es im Markenhandbuch von Coca-Cola heißt, Dynamic Ribbon, eine immer wieder erkennbare Form. Das ist schon schlau gewesen und das ist einfach jetzt auch schon 60, 70 Jahre alt. Aber wenn du heute auf unterschiedliche Formate schaust, dann ist diese sinnvolle Wiedererkennbarkeit, dieses Hilfreiche eben nicht nur an einem Thema festgemacht, sondern es sind unterschiedliche Themen, die du im Design dazu verwenden kannst. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mir mal weiter.
Nee, da war der Gedanke, wie du das erlebt hast. Also, dass die
Ja,
sensibilisiert. Du hast recht, vor 60,
danke.
70 Jahren hat Coca-Cola es schon gemacht, aber so im Mainstream verstanden und angekommen ist es noch nicht. Und jetzt
Ja.
plötzlich, zum Beispiel aktuell, ist ja Soundbranding, hat einen riesen Auftrieb und man merkt, wie mächtig halt die Verbindung auch, das, was ihr auch gerade gemacht habt für einen unserer Kunden, die Verbindung zwischen Motion Design und Klang. Und plötzlich entsteht eine viel deutlich gesteigerte Wirkung.
Ja, also danke für die Hilfe zurück, back on track. Gehört ja auch zu dem Podcast dazu, dass man mal irgendwie
Total. Wir können auch
ausschweift.
alles rausschmeißen
Auch
und
noch, müssen wir gar nicht machen. Das kann ich mitleben. Also wäre schlimm, wenn man perfekt wäre. Perfektion ist ja was hochgradig Unsympathisches eigentlich, ne? Also selbst wenn du die schönsten Menschen der Welt anschaust, die haben immer irgendwo einen kleinen Leberfleck oder irgendeine Asymmetrie im Gesicht. Und die Avatare, die jetzt die KI uns da beschert, die sind einfach nicht sexy, ne? Weil sie einfach perfekt sind. Ne? Aber zurück zu dieser Thematik. Als ich angefangen habe, Design zu machen, da gab es schon den multisensorischen Dreiklang. Der hieß lineares Fernsehen, Werbespot vor der Tagesschau, morgens die FAZ oder eine andere überregionale Tageszeitung mit einer ganzseitigen Anzeige und dann raus an die Bushaltestelle zum Großflächenplakat. Wenn du das geschafft hattest, dann hattest du den damals verfügbaren multisensorischen Dreiklang zwischen Print und Film und ich sag mal Outdoor-Erlebnis im weitesten Sinne. Da hat sich die Welt natürlich ein bisschen verändert, auch die mediale Welt. Wir haben im Design unglaublich viele Medien für uns entdeckt. Du hast TikTok angesprochen. Das gab es einfach vor vielen Jahren nicht. Auch die Idee, dass jemand so schnell ein Video drehen könnte, war ja technisch überhaupt nicht vorhanden. Ne? 2007 ist das Smartphone erfunden worden. Wir können uns heute die Welt ohne Internet in der Hosentasche gar nicht mehr vorstellen, wissen gar nicht mehr, wie wir damals gelebt haben. Und selbst innerhalb dieser digitalen Welt gibt es so unendlich viele verschiedene Formate. Gleichzeitig werden Formate, die nie was mit Werbung zu tun haben, gekapert. Du hast vorhin die Musikindustrie angesprochen, die nur noch von den Verkäufen lebt. Sie lebt davon, dass sie auf Events geht. Diese Events werden gesponsert. Wir haben wieder ein Markenerlebnis, ne? Ich bin zum Fußball immer ins Neckarstadion nach Stuttgart gegangen. Das hieß mal dann irgendwann Gottlieb-Daimler-Stadion, dann Mercedes-Benz-Arena. Jetzt ist es die MAP-Arena, ist eine Tochter von Porsche. Warum macht man das? Weil in der Radio-Zusammenfassung der wichtigsten Spiele dann immer in die MHP-Arena umgeschaltet wird. Also Marken haben sich Räume erobert, die früher werbefrei waren. Die Medienvielfalt ist unendlich groß geworden und entsprechend ist Kohärenz ein viel wichtiger Begriff geworden. Eben in dieser adaptierten Vielfalt, nicht in der Gleichförmigkeit, die unsere früheren Markenmanuals vorrechnen wollten auf vielen, vielen Seiten, dass eine Visitenkarte so und so auszusehen hat. Wer nutzt heute noch Visitenkarten? Genauso wichtig ist es, wie ich meine Kontaktdaten auf digitalen Medien weitergeben kann. Und da helfen mir keine Regeln. Da hilft mir aber sehr wohl zu sagen, wie fühlt sich eine Marke an? Was für einen Wert soll sie ausstrahlen? Was für eine Wertigkeit soll sie ausstrahlen? In welchem Kontext soll sie sich bewegen? Gibt es ein paar Parameter, die man über zumindest visuelle Medien retten kann, wie beispielsweise Farbigkeit oder Typografie, die wiedererkennbar sind, übrigens auch weitgehend im Unterbewusstsein? Ich finde es sehr sympathisch, dass mir mal der Markenverantwortliche von Bosch gesagt hat, solange jemand Bosch mit einer serifenlosen, also einer Grotesk-Schrift schreibt, in Großbuchstaben und davor irgendein Bildchen ist, was unserem Amboss oder Hammer einigermaßen ähnlich sieht, bin ich ja schon happy. Und das auch zum Stichwort Verregelung, vielleicht kommt man nachher noch drauf. Ich halte überhaupt nichts davon, alles zu verregeln und keine Fehler zu machen. Wenn ich einen Faden verliere im Gespräch, muss ich sagen können, wenn eine Marke mal nicht so hundertprozentig auftritt, dann muss sie das aushalten können. Also Marken, die so designt sind, dass sie immer ein perfektes Bild abgeben müssen, funktionieren auch nicht. Wir haben für Vorwerk die Marke komplett neu aufgesetzt, weil die Firma festgestellt hatte, dass die beiden berühmten Produkte Thermomix und Kobold nicht einer Dachmarke zugeordnet werden und sie damit ganz viel Potenzial für weitere Produktmarken verschwenden. Für die haben wir gearbeitet, haben die Marke neu aufgesetzt und gleichzeitig eine Shop Research gemacht in 140 Ländern, in denen Vorwerk vertreten ist. Und da gab es wunderbare Läden, in denen mit Gaffer-Tape das Vorwerk-Logo an die Fensterscheibe geklebt wurde oder jemand irgendwo in Südamerika liebevoll das Vorwerk-Logo nachgemalt hat. Da kannst du natürlich als Markenverantwortlicher hingehen und sagen, so geht das nicht. Lass die Finger davon, lass diese Lebendigkeit zu. Solange das ein bisschen ähnlich aussieht, ist das doch ganz wunderbar. Die Leute haben mit Stolz und mit Freude was gemacht. Und mit dieser Verregelungswut, die die Kohärenz in die früheren wenigen Medien bringen wollte, damit alles gleich aussieht, hat man den Leuten auch die Freude am Design genommen. Da waren wir beim Thema Designpolizei statt der Wiedererkennbarkeit der Marke. Und man hat eigentlich das Rezept, was dazu helfen sollte, eine Marke bekannt und erfolgreich zu machen, gleichzeitig dafür genutzt, die Marke unsympathisch zu machen. Zumindest für die, die sie gestalten müssen.
Aber da sind wir beim sehr interessanten Thema. Da können wir jetzt einsteigen. Da wollte ich eigentlich später erst rein. Aber was wäre denn aus deiner Sicht heute die ideale Art, praktisch diese Markenkohärenz ohne die Markendiktatur zu etablieren, sicherzustellen? Das heißt, man hat den Gestaltungsprozess abgeschlossen. Man hat sich überlegt, okay, das ist eigentlich das Zielbild der Marke und dann nicht nur visuell, sondern auch auditiv und im optimalen Falle sogar haptisch. Wie geht man dann damit vor, den Rollout, wenn man dann auch noch ein Unternehmen hat, was vielleicht 200.000 Mitarbeiter hat, ohne Reaktanzen zu erzeugen, dass man sagt, dass man begeistert auch für den Umgang mit den verschiedenen Codes, dass jeder sich auch selber bewusst wird, dass er einen Beitrag leistet zu der Ausgestaltung von dieser wiedererkennbaren Gestalt und häufig in der Frequenz viel häufiger als die Fernsehwerbung das tut. Also das, was man dann allgemein mit Markenkommunikation verbindet, wenn man die Menge der Kontakte dann zusammenzählt und die Intensität der Kontakte, dann sind plötzlich, ja, zum Beispiel Vertriebskontakte könnte einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Oder der IT, der Softwareentwickler von der App, wo die Leute pro Tag viermal reingehen, der hat einen größeren Einfluss auf das Markenbild als zum Beispiel die Image-Kampagne, die kurz vor den 20-Uhr-Nachrichten läuft.
Na,
Wie
absolut.
geht man da vor?
Deswegen.
Was würdest du da sagen? Was ist da State of the Art? Also du hast keine Budgetgrenzen. Was ist die Struktur, die du da etablieren würdest?
Also ich habe zwar vielleicht keine Budgetgrenzen, aber ich habe Vernünftigkeitsgrenzen. Ne? Man kann das digital lösen, das ist aber für ein kleines Unternehmen ein viel zu großes Anfangsinvest. Ich gebe dir erstmal recht, das Handling des Vertriebsmitarbeiters mit der Marke beim Kunden. Wenn man den berühmten Kugelschreiber übergibt oder sonst irgendwie was, wie man sich dabei verhält, das ist viel wichtiger als jede Fernsehwerbung oder das umfassende Wissen des Vorstandsvorsitzenden zum gleichen Thema, der natürlich mit der Marke ganz anders umgehen kann, viel souveräner. Das muss funktionieren. Ich gebe dir an zwei anderen Punkten in deiner Vorrede kein Recht oder nicht Recht. Erstens, eine Markeneinführung funktioniert nie ohne Reaktanz. Menschen sind Beharrungstiere. Wir mögen das, was wir haben, und eine neue Marke ist erstmal ein Angriff auf das Vertraute. Also als Mitarbeiterin einer Firma, die 30 Jahre das Logo X auf dem Blaumann oder auf dem Hemdkragen getragen hat oder auf dem Blusenkragen in dem Fall, werde ich das neue Logo nicht mögen, egal wie geil es
Also
ist.
ist der Anspruch, den ich formuliert habe, eigentlich schon, den sollte man direkt
Ja,
abhaken.
nicht nur,
Man muss sich
nicht nur
darauf
der,
einrichten.
nicht nur der, mein Lieber, sondern auch noch der zu sagen, in der Prämisse, wir haben die Markengestaltung abgeschlossen. Du musst über dieses Thema von Anfang an nachdenken. Du musst im Idealfall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden. Du musst diesen Prozess so offen gestalten, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden mitgenommen. Du musst ihnen einen Grund geben. Einfach nur, der Chef hat gewechselt, der Inhaber hat gewechselt, die Agentur hat gewechselt und jetzt braucht man eine neue Marke, ist kein Grund. Die Leute müssen erkennen, dass es sinnvoll ist, dass sich die ihnen ans Herz gewachsene Marke weiterentwickelt. Wenn du dir so einen Blaumann vorstellst, da sitzt dann das Logo meistens tatsächlich direkt auf dem Herzen. Und das haben die Leute 8 Stunden am Tag am Körper, direkt an sich dran. Sowas zu verändern, macht was mit Menschen. Und das jetzt im sehr haptischen Sinne, natürlich aber auch im übertragenen. Und das beste Rezept ist, erstmal gut zuhören, nicht nur den Großköpfen und den Marketingentscheidern zuhören, sondern auch den einfachen Menschen, die dann in der Praxis mit diesen Marken umgehen müssen und sie mitnehmen in diesen Prozess. Immer wieder informieren, transparent gestalten. Ich sag mal, Ideen mit abfragen. Das heißt nicht, dass man Gestaltungswettbewerb macht und das beste Logo nimmt, aber Ideen zum Thema Markenwerte abfragen. Transparent gestalten in dem Sinne, dass man sagt, wenn ihr jetzt den Wert Vertrauen für so wichtig gehalten habt für eure Marke, um ein Beispiel zu nennen, dann zeigt sich das in dieser Marke an folgendem Punkt. Das haben wir berücksichtigt, ne? Und einfache Quick-Wins auch an die MitarbeiterInnen zu kommunizieren, genauso auch an Kunden, wenn man sie in diesen Prozess einbinden möchte. Das ist das eine. State of the art, wenn man das diese zwei Themen mal, nein, es geht nicht ohne Reaktanz. Man muss damit umgehen, man kann versuchen, das einzubinden. Von Anfang an beachtet, dann sollte man sich Gedanken machen, in welcher Größenordnung findet so ein Rollout statt. Also in dem Moment, wo ich ein kleines Unternehmen habe, was auch nicht vorhat, wahnsinnig zu wachsen, kein Filialbetrieb aufmacht, nicht Weltmarke werden möchte, wobei das jedes Startup machen möchte, würde ich denen jetzt kein digitales System verkaufen, sondern da würde ich versuchen, eine Toleranzregel einzuführen. Das heißt, um das Ganze erträglich zu machen, würde ich sagen, wir nennen es das 80%-Prinzip. Wenn ein Design, was jetzt eine beauftragte Werbeagentur macht oder ein Mitarbeiter im Außendienst oder jemand einer anderen Filiale nicht so ganz dem goldenen Vlies entspricht, aber zu 80%, dann ist es okay. Mach einen Haken dran, ärger die Leute nicht mit kleinteiligen Korrekturen, in denen du ihnen irgendwie aufgibst, zu sagen, das muss jetzt aber einen halben Zentimeter weiter rechts oder die Logofarbe ist eigentlich dunkelrot und nicht so fast dunkelrot. Das ärgert die Leute, das nervt die. Die haben sich Mühe gegeben, die haben als meistens ja Nicht-DesignerInnen mit dieser Marke irgendwas veranstaltet und jetzt tut's nicht. Oder sie sind in einer Werbeagentur, die Designagentur sowieso schon abschießen wollte und jetzt ärgern die auch noch, verursachen Mehrkosten. Beim nächsten Pitch bist du draußen. Also ist auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Eigenrettungsgedanke dabei. Sprich, ein bisschen toleranter zu sein, als das Ganze zu verregeln. Wir haben von der Vorgängeragentur, die Audi betreut hat, ein 850 Seiten starkes Markenmanual übernommen. Heute ist es noch eine relativ kleine Internetseite mit viel, viel mehr Freiheit dafür. Und sie funktioniert besser, weil sie den Leuten mehr Spaß macht. Verregelung heißt Spaßbremse. Das kann man entschärfen, Art 1 bei kleinen Unternehmen durch Toleranz und durch eine so klare Gestaltung, dass sie durch ein bisschen Kratzer eben nicht verunstaltet wird im übertragenen Sinne. Die zweite State-of-the-Art-Regelung für große Unternehmen, die sich das leisten können im Anfangsinvest, ist ein digitales Markenportal. Das heißt, ich habe ja schon lange die Möglichkeit, Templates zum Download hinzusetzen, statt ein PDF-Manual. PDF-Manual ist immer dann, wenn ich es zur Hand nehme, garantiert veraltet. Oder das Buch im Schrank, was man so gerne als Markenverantwortlicher hatte, um dann auch mal zu sagen, das habe ich geschaffen. Vergesst das alles. Was sinnvoll ist, ist eine Brandplattform, die im Prinzip zum Arbeiten einlädt, auf der ich im Idealfall mit einem einfachen Interface, und das ist für die meisten Menschen eben nicht ein InDesign-ähnliches oder sonst wie grafisches Tool, sondern das ist irgendwas, was so ähnlich aussieht wie Word, denn das benutzen 95% der White-Collar-Arbeiter und Beschäftigten auf der Welt. Und mit dem kann ich dann gestalten. Da kann ich irgendwas per Drag and Drop rumschieben. Und das funktioniert dann, weil es ordentlich programmiert ist, so, dass eigentlich nur Dinge on-brand rauskommen. Ergebnis. Die Leute haben Spaß dabei, sie machen es selber und sie werden nicht gemaßregelt, weil sie sowieso nur ein Ergebnis erreichen können, was on-brand ist. Und um dir da ein Beispiel zu geben, wir haben genau sowas gemacht für Audi, wir machen sowas für DHL, dort nennt sich das Layout Creator. Wir machen es auch für andere große Kunden. Auch das war etwas, was wir, glaube ich, als Strichpunkt, das kann man tatsächlich ehrlich sagen, erfunden haben, neu eingeführt haben. Ein Markenportal, was nicht nur Templates und Verregelungen darstellt, sondern was Mitarbeiter enabled, selber on-brand zu gestalten, zumindest weniger komplexe Medien. Und eine Erkenntnis, die wir dabei hatten, wir können natürlich KI-gestützt sagen, was willst du, wo sitzt du, wir können den Mitarbeiter lokalisieren, wir können sagen, jetzt bei DHL beispielsweise gibt es eine große Filiale in Pennsylvania, da sitzt eine Personalabteilung. Wenn da jemand in diesen Layout-Creator sich einwählt, dann können wir fast sicher davon ausgehen, das wird irgendwas mit Personalanzeigen zu tun haben. Also werden wir diesen Mitarbeiter tracken und sagen, hallo Silvi, schön, dass du wieder da bist. Möchtest du wieder eine Personalanzeige gestalten? Und warten dann auf eine Antwort, interaktiv durch einen kleinen Sprachroboter durchgeführt. Und wenn die Dame dann ihre Personalanzeige gestaltet, geben wir ihr Bildmaterial zur Auswahl, wir geben ihr Textbausteine zur Auswahl, wir gucken, was sie früher schon verwendet hat, schauen, dass wir das entsprechend optimieren. Und so führen wir sie durch einen Gestaltungsprozess, haben das am Anfang auch zu einem klaren Ergebnis gebracht und festgestellt, naja, so glücklich sind die Leute damit nicht, obwohl sie es selbst gemacht haben. In dem Moment, wo wir noch ein bisschen genauer hingehört haben und festgestellt haben, stolz sind die Leute, wenn sie auswählen können, haben wir das Verfahren etwas erweitert und stellen im Prinzip jetzt nicht nur eine Position für das Logo zur Verfügung, sondern drei oder vier. Nicht nur ein Bild, was zum Thema passt, sondern vier oder fünf. Im Übrigen in der neuesten Version sogar mit KI-Unterstützung generierte Bilder nach den Vorstellungen der Leute. Das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk mehr mit Stable Diffusion im Hintergrund. Das Spannende dabei ist, dass dieser Auswahlprozess, das ist ein Gamification-Prozess, den Leuten das Gefühl gibt, dass die dann aufstehen, nach einer halben Stunde viele Agenturkosten gespart haben, weil sie es selber gemacht haben und auch das Gefühl haben, sie haben es selber gemacht. Die gehen nach Hause und sagen, guck mal, was ich für eine tolle Anzeige gestaltet habe, für ein tolles Plakat, für ein tolles Web-Special. Und sie haben es on-brand gemacht und niemand hat ihnen danach gesagt, das Markenlogo ist aber ein bisschen zu klein und das Foto ist unscharf, sondern sie hatten ja von vornherein nur die Möglichkeit, aus drei oder vier Fotos auszuwählen, die on-brand sind, nur das Logo zu verwenden, was gerade aktuell zu dieser Thematik passt und nur Textbausteine einzusetzen, die schon in die Richtung gehen. Aber mit Auswahl. Und damit steigern wir Akzeptanz. Das ist sicherlich ein Format, das ist teuer in der Erstellung. Dazu gehört ein Brand-Shooting mit viel, viel Material. Dazu gehören sehr flexible Designregeln, die so verregelt werden müssen, dass sie auf dem Computer in Logik übersetzt werden können. Da sind wir wieder beim Thema Kohärenz. Aber das Ergebnis ist kohärent. Es ist vielfältig. Es gibt nicht immer nur eine Lösung, sondern Auswahl daraus. Es gibt geführte Prozesse für unterschiedliche Medien ganz unterschiedlich. Klar funktioniert das für ein kleines Video anders als für eine Personalsuchanzeige. Klar funktioniert das für eine ältere Zielgruppe anders als eine jüngere. Aber es gibt den Leuten das Gefühl, selber die Marke mitzugestalten. Und damit sind sie mit Freude dabei. Die Ergebnisse sind viel, viel konsistenter und kohärenter als früher. Und das Ganze spart auch noch Geld. Das ist so der State of the Art, würde ich sagen. Aber nochmal zurück, ich würde das keinem kleinen Unternehmen empfehlen, denn die Investkosten am Anfang sind relativ hoch. Man muss das auch wollen und man muss das auch umsetzen können. Die Bäckermeisterin, die ihren neuen Laden eröffnet mit einem tollen Sauerteigbrot, die macht am besten einen handgeschriebenen Zettel in ihr Schaufenster rein und kein über irgendein Designportal gestaltetes digitales Asset. Es wird viel, viel glaubwürdiger. Also man muss schon immer bei all den Möglichkeiten, die uns neue Medien und neue Technologien bieten, sehr genau gucken, was ist denn auch kohärent zu dem, der es dann anwendet. Und das muss nicht
Genau,
immer
und
die
das
Technik
da
sein.
wäre und da wäre der handgeschriebene Zettel sogar kohärenter, wenn dieses
Absolut.
Thema, hier kaufst du bei der Bäckerin selber, das Ganze ist handgemacht. Ich hatte im letzten Podcast, ging es um Verpackungen und da haben wir über Sylter Salatfrische gesprochen, die ja designt ist. Da fragt man sich, war da eigentlich ein Designer dran? Das wirkt fast so ein bisschen naiv, so als wie so eine Hausfrau, die irgendwie sich ein Label überlegt hat und ihre Salatsoße, die sie seit vielen Jahrzehnten für ihre Familie macht, dann praktisch dann nochmal mit so einem kleinen Kleber versieht. Aber das ist genau in dem Moment auch wiederum konsistent mit dem eigentlichen Gedanken. Es muss passen, genau. An einem Punkt würde ich ein bisschen auch im Sinne der Diskussion gegen drücken, und zwar mit dem Thema Farbe. Ja. Weil das eine ist ja die neue Einführung, bin ich ganz bei dir. Die Reaktanz muss man einpreisen. Aber häufig ist es auch so, dass Unternehmen Werte haben, auch in ihren Markencodes, die sie gar nicht mehr schätzen, wo sie selber gelangweilt sind, weil sie so lange gesehen haben, weil die Farbe überall ist. Und dann fangen die plötzlich an, wenn sie selber Dinge gestalten, aus ihrem persönlichen Empfinden heraus, ich kann diese Farbe nicht mehr sehen, diese Farbe nicht mehr einzusetzen. Oder die Sensibilität, das ist unser Farbton, geht verloren. Und dann habe ich ein reales Beispiel bei einem Kunden kürzlich eine Fassade fotografiert. Und da war der Markenfarbton in 5 verschiedenen Schattierungen, aber wirklich von Neon bis ganz, ja, also und das ist auch etwas, wo man dann schon so ein bisschen Strenge zumindest walten lassen muss, aber eher im Sinne von Verständnis, dass man sensibilisieren muss. Hört mal, Jungs, wir haben hier einen in unserer Branche diese Marke, diese Farbe, unsere Marke wird über diese Farbe in Sekundenbruchteil aktiviert. Wenn wir das jetzt noch 10, 20 Jahre so weitermachen, dann wissen die Leute gar nicht mehr ganz am Schluss, welche Farbe eigentlich unsere Farbe ist. Und dann verlieren wir einen unserer stärksten Markenwerte. Das ist der Fall, wo ich sage, da braucht es ein bisschen mehr Strenge, aber sonst finde ich, folge ich deinem Gedanken.
Da bin ich bei dir. Ne? Also Kohärenz heißt schon auch, dass man sich innerhalb eines einer Gesetzmäßigkeit, eines Rahmens bewegt. Der kann nur viel, viel flexibler ausgelegt werden als früher. Ja. Farbe ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Trigger. Das ist mit das Erste, was wir wahrnehmen nach dem Hören. Und das ist mit das Letzte, was wir verlieren. Und wir erinnern das unglaublich gut. Und klar, Marken, die Telekom ist das beste Beispiel, die ihre Produkte ja sogar inzwischen Magenta nennt, hat das perfekt geschafft, eine Marke in unser Bild so reinzubringen. Sie mussten sie ja gar nicht schützen, konnten sie auch gar nicht als eine der Grundfarben des CMYK-Prozesses. Aber ich kann keiner Firma, die auch nur ansatzweise irgendwas mit Technologie zu tun hat, raten, Magenta zu verwenden, denn sie werden sofort missverstanden werden. Da kommt es dann nicht mehr so ganz genau darauf an, ob das jetzt 100% Magenta ist oder noch 2% Gelb mit dabei sind. Bei anderen Marken schon. Und nicht jeder hat die Größe und den milliardenschweren Werbeetat der Telekom, das auch durchzusetzen. Ich denke, man muss von beiden Seiten kommen. Das eine ist, Farbe dient zur Wiedererkennung oder auch gelernte Formen wie die 3 Streifen von Adidas, also ein Gestaltungsprinzip. Das Adidas-Logo hat keine 3 Streifen oder nicht in jeder Ausprägung. Adidas verwendet 7 oder 8 Logos parallel. Stört keinen. Es ist die Brand with the 3 Stripes. Bei Coca-Cola ist es dieser Dynamic Ribbon. Bei Marlboro ist es das Dreieck auf der Verpackung in egal welcher Farbe. Aber das sind dann schon Themen, die man an dieser Basis, also an dem ganz Grundsätzlichen, darstellen und auch wiedererkennbar machen sollte. Mercedes-Benz hat bis vor 10 Jahren die Corporate A von Kurt Weidemann verwendet. Machen sie nicht mehr. Bis heute sagt mir jeder Student, jede Studierende, dem ich einfach nur eine Corporate A zeige, das ist die Schrift von Mercedes.
Corporate A ist eine Schrift, muss genau, ja,
Entschuldigung, die sich muss Typo ich das so ausdenken.
Ja, genau.
Ist eine Schrift.
Jeder hat auch sofort das im Kopf, diese schlanke Serifenschrift.
Genau. Das Ganze dann hat jeder sofort im Kopf. Weiß auf hellgrau und dann ist es Mercedes-Benz, obwohl Mercedes-Benz-Anzeigen heute völlig anders aussehen und diese Schrift auch nicht mehr verwenden. Das halt nach und das halt sogar bei Leuten nach, die, als sie das gesehen haben, vielleicht 10 Jahre alt gewesen sind und heute als Studierende sagen, ja klar, das muss von Mercedes-Benz sein. Also das sind Gestaltungsparameter und von denen ist die Schrift die wichtigste. Sie darf eben nur auch nicht so verregelt sein, die Farbe die wichtigste. Sie darf nur nicht so verregelt sein, dass es schwierig wird, sich dem anzupassen. Ich nehme nochmal das Beispiel von Audi. Audi hat die Farben Schwarz und Rot schon immer gehabt. Und es gab früher in dem Regelwerk der Vorgängeragentur eine sehr sinnvolle Geschichte. Es ist nämlich von der Wahrnehmung her so, dass das Auge Flächen tendenziell dunkler wahrnimmt als einzelne Buchstaben. Und deswegen hat die Vorgängeragentur Audi 2 Corporate Reds verpasst. Eine für Typografie und eine für flächige Gestaltung. Im Ergebnis ist es konsistent und hochgradig kohärent, denn es sieht für das Auge immer einigermaßen ähnlich aus. Wir gleichen das aus, sozusagen. In der Praxis haben wir etwa 50 Medienuntersuchungen festgestellt, in 50% der Fälle wurde es falsch eingesetzt, weil die Leute den feinen Unterschied zwischen diesen beiden Rottönen einfach nicht begriffen haben. Und dann muss man eben darauf verzichten. Wenn jetzt aber nennen wir mal eine beliebige Marke, die Kreissparkasse, mit einem Knatschrot in der Markenwahrnehmung der Bankenwelt, die ansonsten ja eher blau und grau unterwegs ist, vielleicht mal ausnahmsweise ein bisschen grün noch dabei hat oder gelb dabei hat, dieses Rot verändern würde, dann hätte sie ein Problem. Und da bin ich vollkommen dabei. Also wer eine Sparkassenfiliale in Ochsenblutrot anstreicht, der hat was falsch gemacht.
Ja, genau. Welche Rolle spielen da, wir sprachen schon über das Thema multisensorisches Erleben und diese begehbaren Markenwelten, die ja auch ne, mit der Autostadt in Wolfsburg und waren eine Weile, wo sehr viel Geld Nike Town in Chicago und diese ganzen Momente. Und du hast selber, vielleicht da nochmal kurz eine Schlenker zu dir, du hast ja selber sogar eine begehbare Markenwelt geschaffen, damals für deine Marke Type Hype. Die wurde sogar als zum Concept Store of the Year gekürt. Erzähl mal ein bisschen, was ist da passiert, was hat dich dazu bewegt und das hat auch mit deiner Liebe zur Typografie zu tun.
Ja, also wir haben ganz viel Packaging Design gemacht bei Strichpunkt, so bis in die 2010er Jahre rein und uns dann oft geärgert, dass um Produkte geht, wo dann die Produktion von Laos nach Kambodscha verlegt wird, weil gerade der Monatsstundenlohn um $1 niedriger ist und es eigentlich nur darum geht, da wirklich maximalen Gewinn zu machen. Und das Ganze sozial zu relativ schwierigen Bedingungen umzusetzen. Wir lieben aber Produkte, wir lieben auch Typografie und haben darauf eine Marke ins Leben gerufen, bei der wir gesagt haben, es gibt ein paar Grundsätze. Erstens ist es schön gestaltet. Zweitens, es hat was mit Typografie, mit Buchstaben zu tun. Es gab alle Produkte, die wir gemacht haben, ob Tassen oder Kissen oder Notizbücher oder sonst irgendwas, immer von A bis Z mit dem Aufdruck. Und drittens, es ist in Deutschland oder dort hergestellt, wo wir wissen, dass die Produktionsprozesse realistische sind. Also wir haben eine Thüringer Porzellanbechermanufaktur gefunden. Wir haben Papier in Gmund am Tegernsee schöpfen lassen und eben nicht irgendwo auf der Welt und daraus hochwertige Produkte gemacht, die wir mit ein paar Designlinien auch versehen haben. Und wir haben Geschichten erzählt, denn Kohärenz bezieht sich ja nicht nur auf das Thema Marke als Logo, sondern auch als Thema Brand Story, also die Markengeschichte dahinter. Bei Typeif war die Geschichte die, dass wir fünf Designlinien hatten, die sich jeweils auf Berlin bezogen haben. Die DIN, eine ganz bekannte, sehr sachliche Schrift, ist mal entwickelt worden 1906 für die Siemens Lokomotivenwerke in Berlin. Und deswegen haben wir eine Serie nur mit dieser DIN-Schrift gemacht. Bei einer anderen haben wir uns auf andere Themen im Klassizismus, in der Berliner Architektur bezogen, bei wieder anderen auf Ost-Berliner Buchgestaltung. Also da unterschiedliche Geschichten erzählt, die für Designer dechiffrierbar waren. Normaler Kunde in diesem Laden, den wir da aufgemacht haben, hat das einfach nur schön gefunden oder eben nicht so schön. Die zweite Geschichte hat überhaupt zu diesem Laden geführt. Wenn man solche hochwertigen Produkte macht, und das war uns ein Anliegen, nachhaltig produzierte, langlebige Waren mit einer guten Qualität, dann sind die ein bisschen teurer als andere, die in Fernost hergestellt werden, und dann braucht auch die Kaufentscheidung länger. Nichts besser, als wenn man das bei einem Espresso tun kann, in Ruhe sich umgucken kann, sich irgendwo hinsetzen kann, sich wohlfühlen kann. Wir hatten damals die Möglichkeit, die alte Bleisatzwerkstatt des Verlags Hermann Schmidt in Mainz, auch eine Qualitätsadresse in dieser Branche, zu übernehmen und haben daraus die Ladeneinrichtung gebaut, auch eine ganze Setzerstraße erhalten, um diesen Bezug zur Typografie darzustellen. Und wir haben eine Milchbar reingebaut. Und an dieser Milchbar konnte man Bioprodukte aus dem Berliner Umland, ja, weil der Berliner Hipster nicht reine Milch trinkt, sondern eher ein Flat White, haben wir dann eben auch einen guten Kaffee angeboten, den wir uns aber auch haben mischen lassen, zu sich nehmen und dabei diese Produkte live und haptisch erleben und wenn man denn wollte, eben mitnehmen. Warum Milchbar? Weil es die schöne Geschichte gibt, dass in der Bleisatz-Typografie und viel Bleisatz hatten wir im Laden und die Produkte waren eben auch mit Hoch- und Tiefprägung versehen, so wie früher ein Bleisatz-Druckbild das dargestellt hat, weil die Bleisatz-Lehrlinge von ihren Lehrherren Milch bekommen haben, gegen das knochenzersetzende Blei in der Luft dieser Setzereien. Da kam damals dieser Spruch davon, du musst Lehrgeld bezahlen. Das kommt aus der Zeit, wo Eltern ihren Kindern einen Lehrgroschen mitgeben mussten, um eine Ausbildung zu machen. Heute bekommt man eine Ausbildungsvergütung, damals war es umgekehrt. Der einzige Beruf, bei dem das nicht so war, das war der des Schriftsetzers oder der Schriftsetzerin. Das waren die armen Kinder, die sich keine Ausbildung leisten konnten. Und die haben nicht nur kein Geld bezahlt, sondern von ihrem Lehrherrn auch noch Milch bekommen. Also eine super Geschichte. Für diesen eigentlich arme Leute-Beruf, aus dem der Grafikdesigner geworden ist. Und damit sind wir wieder bei uns, auch bei der Markengeschichte von Strichpunkt. Und wir haben, das muss ich ja zugeben, nicht nur der guten Sache wegen, nachhaltig produzierte Produkte, biologisch angebaute Lebensmittel, schöne Einkaufsatmosphäre, sondern auch wegen der Markenstärke Strichpunkt diesen Laden Teilpipe gegründet, denn dort konntest du unsere Designqualität erleben. Ich gestehe, dass wir auch den einen oder anderen Award damit gewonnen haben und uns das durchaus zu Pass kam, denn die Markenstory Strichpunkt war die, wir sind eine kreative Agentur, wir gehören zu den, vollkommen egal ob 1, 2 oder 3 in irgendeinem Ranking, aber zu den 5 oder 10 besten Designagenturen im deutschsprachigen Raum. Und wir zeigen das. Und damit wurde es anfassbar, erfahrbar für viele Kollegen, auch für Konkurrenten. Und ich fand eigentlich nichts schöner, als mich dahinter ein Tresen zu stellen, ein Espresso auszuschenken und zu sehen, dass die DesignerInnen anderer Berliner Designagenturen, die auch tolles Zeug machen, da gerne ihren Kaffee trinken. Leider
Ah
hat
ja,
uns.
und das hast du New Business an der Milchbar gemacht.
Oh ja, es gab durchaus Leute, die da unterwegs waren, die sagten, das ist ja toll. Habt ihr da irgendwie eine Designfirma, die das im Hintergrund macht für euch? Und man, ja, wir sind eigentlich eine Designfirma und da kamen durchaus ein paar Kundenprojekte zustande. Andersrum aber auch, und auch das ein Erlebnis zum Thema Markenkohärenz, wenn du den Wert Kreativität in Anspruch nimmst, wie für Strichpunkt als kreative Designagentur, dann haben wir immer wieder auch versucht oder auch gemerkt, dass Kunden, die selbst in einem relativ konservativen Spektrum, in einem vielleicht auch mit nicht so viel Vielfalt darstellbaren Spektrum unterwegs waren für ihre Marke, uns gerne beauftragt haben, weil wir so tolle Programmhefte machen für Theater oder weil dieser Teilpipeladen so kreativ ist und weil man sich da so wohlfühlt. Das hat dann später mit ihrem Markenerscheinungsbild nichts zu tun gehabt. Sie haben aber intuitiv gespürt, die haben die Möglichkeit, für diesen Kulturbereich was Richtiges zu machen. In diesem Fall total kreativ. Die haben die Möglichkeit, in diesem Produktdesign-Bereich etwas richtig zu machen. In diesem Fall total schön und nachhaltig. Die sind vielleicht auch die richtigen für unsere dröge Business-to-Business-Marke. Und das waren dann auch die Kunden, die in diesem Bereich mutigere Dinge umgesetzt haben. Und somit war es wieder ein Kreislauf. Das hat uns wiederum ins Geschäft gebracht, weil wir mutigere Dinge umsetzen konnten. Und wir haben mit vielen unserer Kunden in diesem Ladengeschäft, was wir leider wegen Corona aufgeben mussten, wir mussten 9 Monate schließen, weil wir als Café geführt wurden und nicht als Designladen. Das haben wir dann natürlich auch gerne dann genutzt, um Kunden einzuladen, um Verkostungen zu machen von Produkten, Workshops durchzuführen. Das war schon auch ein Markenasset-Strichpunkt.
Super. Also da steckt ja ganz viel drin. Lass uns das kurz auseinanderpacken. Also das Erste, du hast selber einen begehbaren Markenraum für die Leistung der Agentur geschaffen. Und das heißt also auch für kleinere Unternehmen gilt es auch, eine Wahrheit herzustellen zu der Leistung. Also nach Möglichkeiten zu suchen, wo man im Raum seine Leistungsfähigkeit inszeniert. Und das muss nicht im direkten Anwendungsbereich sein. Also das heißt, ihr habt euch ja nicht sozusagen, ihr habt ja keinen begehbaren Designerraum, wo die ganzen Leute an den Desktop-Publishing-Maschinen hingen, sondern das eigentliche Ergebnis von gutem Design gezeigt. Und die Leute haben es gespürt, körperlich, optisch,
Da stand auch nirgendwo Strichpunkt
haptisch.
drauf, ne? Das
Exakt, genau. So, und das kann ja jeder, und das machen ja bestimmte auch Technologiemarken, also wie Festo zum Beispiel, sehr gut, ne? Also die dann so einen schwebenden Rochen durch Messehallen fliegen
Großartig,
lassen.
ja.
Oder KUKA-Roboter, die dann gegen Top-Tischtennisspieler ihre Roboter antreten lassen. Das heißt also, such nach einer emotionalisierenden, erlebbaren Möglichkeit zu suchen, die eigene Kompetenz darzustellen im Raum. Und was ihr ja auch bekommen habt, dadurch PR. Das heißt also, ihr schafft die Wahrheit im realen Raum, aber dann verlängert sich das Ganze digital, war wahrscheinlich auch eine beliebte Fotolocation.
Na klar.
Instagram hat wahrscheinlich auch den Teil dazu beigetragen. Also eigentlich alles im Destillat, eigentlich für alle Zuhörer, die so sagen, ja, das ist ja nichts für mich. Jede technische Firma, auch im B2B-Bereich, egal wie klein sie ist, kann nach solchen Gelegenheiten suchen, irgendetwas herzustellen, einen Raum zu besetzen, wo die Leistung, die man selber bringt, erlebbar, begehbar, spürbar, riechbar und im optimalen Fall sogar konsumierbar
Ich
wird.
kann dir nur zustimmen, muss allerdings dazu sagen, das muss auch dann wirklich konsistent sein. Also das muss ganzheitlich sein. Ich kann nicht sagen, ich lege Wert auf Nachhaltigkeit und verwende dann doch irgendwie im Hintergrund irgendwelche Produkte. Das merken die Menschen. Gerade dann, wenn es erfassbar, erfahrbar oder sogar konsumierbar ist. Und das Zweite, du musst auch den Mut haben, dafür Geld auszugeben. Also das Geheimnis kann ich lüften, wir haben mit Teilpipe nie Geld verdient. Die Produkte waren in der Herstellung so teuer, dass wir selbst bei den hohen Ladenpreisen, die wir verlangt haben, naja, wenn ich alles zusammenrechne, Personalkosten und so weiter, am Ende draufgezahlt haben. Die Bezahlung kam zurück durch, wie du gesagt hast, Kommunikation, durch das Gefühl, diese Marke erlebbar zu machen, durch die Glaubwürdigkeit, durch das erlebte Engagement, durch die erlebte Begeisterung und damit durch Neukunden, durch Themen, die gar nicht direkt mit diesem Laden zu tun haben, die aber auf die Marke eingezahlt haben. Und das ist
Und nicht
etwas,
zu ver.
was ich einfach nur raten kann, den Mut zu haben, in Markenerlebnis zu investieren, ohne sofort nachzufragen, does it pay off?
Und nicht zu vergessen, eine wichtige Zielgruppe für die meisten Unternehmen in Zukunft auch Mitarbeiter. Man schafft auch für
Absolut.
Mitarbeiter einen begehbaren Markenraum. Ja, also das heißt, man erhöht die Arbeitgeberattraktivität. Also, und was du damit auch gerade zum Ausdruck gebracht hast, ihr selber als Agentur habt euch selber natürlich als Brand verstanden und ihr wart voll brand-driven. Ja, also um solche Dinge zu tun, es ist eine brand-driven Company.
Ja.
Und die Marke habt ihr da als Ordnungsprinzip genutzt, um das auszugestalten, dieser Raum, warum heißt das Ding so, warum sieht es so aus, etc. Und Unternehmen, die das ja so machen, gehören zu den erfolgreichsten und ertragsstärksten der Welt. Was macht denn für dich im Erlebnis von, du hast ein Riesenspektrum an Kunden erlebt, von Firmen, die brand-driven sind, und die so, wir müssen auch mal wieder was für unsere Marke tun. Ja, also diese beiden Kundengruppen. Was sind so Dinge, die du beobachtest? Woran erkennt man diese Unterschiede? Und dann direkt hinterher, damit du weißt, wo es hingeht, wie verwandelt man denn eine Firma, die bisher, oh, wir müssen mal was für unsere Marke tun, in eine Brand-Driven Company? Habt ihr da auch ein Erlebnis gehabt, wo euch das gelungen ist, dass ihr die Augen geöffnet habt für die Kraft des Designs, die Kraft der Marke, die Kraft dieser Kohärenz? Oder ist das eher, dass es wie bei Audi ist, schon verstanden und dann kommt man dazu und hilft das noch zu beschleunigen?
So, mit dem letzten anzufangen, das sind die großen Glücksmomente im Leben eines Designers oder einer Designerin, wenn du merkst, du hast nicht nur was gestaltet, du hast was bewegt und was verändert. Ich nenne mal ein Beispiel, was vorderhand vielleicht gar nicht so attraktiv ist. Das ist die Firma Alexander Bürkle. Das ist ein Elektro-Großhändler. Jetzt sind also zumindest in meiner Welt so Kabel und Schalter nicht so wahnsinnig sexy. Das ist irgendwie komisches Zeug, das liegt in Lagerhallen. Und bei der Firma Alexander Bürkle, fahren Elektriker auf den Hof, die dann sagen, ich habe hier einen Kunden, der will ein Haus haben, ich brauche 300 Meter Kabel und 40 Schalter und die werden dann verpackt und dann werden die verkauft. Ende. Die Firma gibt es seit 130 Jahren, die war immer schon einigermaßen innovativ und die haben gemerkt, sie haben ein Problem. Und dieses Problem heißt Smart Home. Eine Idee aus den USA, die rübergeschwappt ist, dass ich mit dem Handy die Heizung an- oder ausmachen kann und die Jalousien hoch oder runterfahren kann und plötzlich standen die ersten Elektriker auf dem Hof. Die sagten, ja, irgendwie wollen wir das Smart Home kaufen, wir wissen aber gar nicht, wie das geht. Und die standen einem Lageristen gegenüber, der sagte, ich habe auch keine Ahnung, wo sind dein Bestellzettel? Und in dieser Situation kam die Firmenleitung auf uns zu und sagte, wir müssen unser Corporate Design erneuern, wir müssen zeigen, dass wir in der Lage sind, sowas zumindest mal zu denken. Und wir haben uns dann mit denen unterhalten. Und haben festgestellt, die Chefs sind soweit, dass die das machen wollten, aber die Mitarbeiter nicht. Und wir haben ihnen zwar ein neues Logo gemacht, das war ein wunderbares Logo geworden. Wir haben ihnen vor allem aber eine einjährige Schulung ihrer gesamten Teams in Deutschland verkauft, indem wir in den Lagerhallen Containerdörfer aufgestellt haben, die gebrandet haben. In diesen Containerdörfern konnte man Smart Home Applikationen sehen und spielerisch erfahren. Und zwar für die einfachen Lageristen, die dann dem Elektriker gegenüberstehen und sagen, du willst Smart Home? Du, weiß ich, kann ich dich beraten dabei. Wir haben also 400 Lagermitarbeiter zu Kundenberatern gemacht. Wir haben ihnen ein ganz neues Selbstverständnis verkauft. Wir haben einen Club gegründet in dieser Firma, der Club der roten Mützen. Das neue Logo war rot. Die hatten alle rote Mützen auf, haben plötzlich keine Anzüge mehr in den Büroetagen getragen, sondern waren locker drauf. Wir haben ihnen eine moderne Welt verkauft. Wir haben sie zum Nachdenken gebracht. Wir haben Challenges gemacht über technologischen Fortschritt und diesem Unternehmen nicht nur Logo verkauft, sondern eine komplett neue Identität. Das geht dann, wenn ein Unternehmen bereit ist, mutig ist, sich darauf einzulassen, Dinge ganzheitlich zu denken. Und Marke ist immer ganzheitlich. Die Marke ist das Derivat dessen, was das Unternehmen ist. Wenn du sie mit Werten aufladen möchtest, dann musst du diese Werte auch leben und du musst sie auch glaubwürdig leben. Und das funktioniert, wie wir vorhin schon gesagt haben, am ehesten beim einfachen Vertriebsmitarbeiter und nicht bei den Bossen. Die können sowieso und die können dann auch anders verkaufen oder haben ganz andere Themen. Solche Dinge mitzubetreiben, etwas ganzheitlicher anzusetzen, Das funktioniert dann, wenn du ein Geschäft mit Menschen machst und nicht mit Firmen. Der Satz ist geklaut, das muss ich freundlicherweise sagen. Der liebe Sebastian Turner, Mitgründer von Scholz und Friends, oder einer, nein, nicht der Mitgründer, aber zumindest Scholz und Friends Dresden hat er, glaube ich, gegründet. Der hat mir mal gesagt, als wir im ATC-Vorstand zusammensaßen: Jochen, das Geheimnis des Erfolgs von Scholz und Friends ist, wir machen Geschäfte mit Menschen, nicht mit Firmen. Und wir überlegen uns immer, was könnte gut sein für unsere Ansprechpartnerin und nicht, was könnte für die Firma gut sein. Und wenn es für die gut ist, dann ist es auch für uns gut und am Ende auch für die Firma gut, denn Menschen machen dieses Business. Das fand ich einen extrem schlauen Satz und daran haben wir uns auch gehalten. Das heißt, der Unterschied an dem, um auf deine Frage einzugehen, woran ich erkenne, ob eine Firma bereit wäre, einen solchen Weg zu gehen oder nicht, das ist der Blick, der mir entgegengebracht wird im Chemistry-Meeting. Das ist das erste Telefonat. Das ist das Gefühl, da sitzt jemand mit leuchtenden Augen, der für diese Marke brennt, der oder die was machen möchte dafür, die auch bereit sind, über eigene ästhetische Prinzipien mal drüber zu springen, die mutig sind, die bereit sind, zuzuhören, zuzulassen, dass man sich auf etwas einlässt. Oder aber das Unternehmen, wo du in einen Konferenzraum kommst, in schöner U-Tisch-Anordnung, in der Mitte sitzt der Vorstandsvorsitzende und bei jeder Frage an einen beliebigen Menschen in diesem Gremium wandern die Augen angstvoll in die Mitte des Tisches, um zu gucken, lächelt der Vorstand gerade oder runzelt er die Stirn. In solchen Unternehmen reißt du nichts. Mittlerweile wissen das auch die Managementberater und da hat sich viel getan. Ich glaube, wir haben gerade eine gute Zeit für mutige Markenkonzepte, aber am Ende hängt es von den handelnden Personen, von der Bereitschaft, auch als Marketingleiterin, als Markenverantwortlicher ein Risiko einzugehen, für etwas zu kämpfen oder auch, und da sind wir wieder bei deinem TikTok-Beispiel, Dinge zuzugestehen, die man selber gar nicht kann. Das fällt uns ja allen extrem schwer. Ich bin ja der beste Designer der Welt, ich weiß alles, ich bin Prof, ich bin schlau. Wenn ich mit so einer Einstellung zu einem Studenten gehe oder zu einem Kunden, mag der mich nicht, dann bin ich ein arrogantes Arschloch. Wenn ich, was ich immer wieder versuche, bei jedem Seminar denke, eigentlich gehe ich da rein, damit ich was lernen kann von jemandem, der gerade Anfang 20 ist, der die Welt mit anderen Augen sieht, durch andere Medien erlebt, auch Marken durch andere Medien erlebt, dann kann ich meine Meinung ändern, dann kann ich Dinge ermöglichen und dann werde ich in Summe besser. Und diese Offenheit, die musst du suchen in Unternehmen. Oft haben die Ansprechpartner absolut an der Spitze, aber ihre Mannschaft nicht. Manchmal ist es auch umgekehrt. Aber diese Menschen zu suchen und zu finden im Unternehmen und mit denen dann sowas auf den Weg zu setzen, das ist erfolgversprechend. Von außen zu sagen, wir sind eine berühmte Designagentur oder ein cooler Startup-Laden und wir machen euch jetzt da mal was Geiles, ihr werdet sehen, das ist toll, funktioniert überhaupt nicht. Du musst Leute im Unternehmen finden, die sich mit dir verschwören, im besten Sinne.
Das ist eine, ja, toll, super Antwort. Und passt auch zu dem Slogan, der auf deiner Website steht: The future belongs to the brave. Das heißt, die Mutigen gehört die Zukunft. Was mich da interessiert, also wenn du, manchmal ist man ja in so seltenen Zeitfenstern, also wo man gar nicht viel Zeit hat, aber man trifft jemanden, der ist auch offen, der hat aber überhaupt keine Ahnung von Marke. Das ist der CFO. Das ist der CFO. Man hat einen guten persönlichen Draht zum CFO. Wenn du dem pitchen müsstest, warum der in Marke investieren muss, weil man muss auch mutig sein, in Marke zu investieren, weil es zahlt sich halt nicht morgen aus. Ne? Es ist ja eben immer dieser Kampf zwischen dem kurzfristig ertragreichen und dem langfristig erfolgreichen. Und dass Marke im Endeffekt die beste Investition ist, die man überhaupt tätigen kann, das ist jetzt auch wissenschaftlich gut belegt, also auch durch Langzeitstudien, aber das ist etwas, was nicht weithin bekannt ist, insbesondere in diesen Kreisen nicht. Was würdest du dem erzählen? Du hast sozusagen eine Minute Zeit, Marke zu pitchen, dem CFO von der Firma, zu dem du persönlich einen guten Draht hast, wo alles stimmt. Aber wie machst du den mutig, in Marke zu investieren?
Also ich muss einschränkend sagen, ich habe sehr viele CFOs, die absolut markenaffin sind, kennengelernt mittlerweile. Das ist jetzt nicht nur so diese ganz dröge Finanzwelt, mit der wir auch zu tun hatten. Aber given the fact, da gibt es jemanden, der aus einer Welt kommt, das kann auch ein Ingenieur sein, der mit einer Marke überhaupt nichts zu tun hat, der rein technisch denkt und sagt, wo ist da das Thema? Wenn er im Vorstand eines deutschen börsennotierten Unternehmens ist, dann würde ich ihm sagen, du hast doch Interesse daran, dass dein Aktienkurs steigt, dass die Marke mehr wert wird. Nachhaltiges Wachstum steht ja ganz bestimmt irgendwo in deinem Wertekanon. Schau doch mal auf die Brand-Rankings, Interbrand, Kantar und so weiter und so fort. Du wirst sehen, die Zuwächse, die du an Unternehmenswert im Bereich Marke gewinnen kannst, sind so viel leichter und so viel schneller zu erreichen als alles andere, was du sonst tun musst. Du müsstest dein Personal verändern, du müsstest deine Produktionsstraßen umstellen, du musst deine Produktwelt umkrempeln. An der Marke, am Image kannst du schrauben und dein Markenwert steigt, dein Unternehmenswert steigt. Das ist ein Feld, bei dem es sich lohnt, nachzudenken, denn die Ergebnisse sind extrem schnell sichtbar. Verbraucher sind super sensibel auf die Themen, die du da sagst. Sie müssen glaubwürdig sein. Das heißt, du musst das Produkt schon vertreten. Aber damit es richtig zu kommunizieren, also deine Story tatsächlich zu erzählen, erreichst du zweierlei. Erstens, du steigerst deinen Wert des Unternehmens mittels des Markenwertes und der ist schneller steigerbar. Und zweitens, viel, viel wichtiger, du erreichst die Herzen der Menschen. Und lieber Finanzvorstand, lieber Ingenieur, ich hoffe für dich persönlich, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, welche waren, die du mit dem Herzen, mit dem Bauch, mit deinem Gut-Feeling getroffen hast und nicht mit deinem Zahlenverständnis oder mit deinem technischen Verständnis. Ich hoffe, dass du keine Zweckehe eingegangen bist. Ich hoffe, dass du in einem Viertel wohnst, was dir richtig Freude macht. Ich hoffe, dass du mit deinen Kindern nicht etwas spielst, damit sie auch Ingenieure oder CFOs werden, sondern weil sie Spaß daran haben und weil du sie liebst, weil du mit dem Bauch entscheidest. Ich hoffe, dass du mit jemandem zusammen bist, mit dem du Herzenswärme teilen kannst und nicht Zahlen. Und wenn du diese Prinzipien, was für dein eigenes Leben wirklich wichtig ist, auf deine Firma überträgst, dann landest du beim Thema Marke. Denn die Marke ist der emotionale Ausdruck all dessen, was du als Business machst. Und Emotion ist meistens der wichtigere Treiber für auch finanzielle Entscheidungen. Denk mal selber drüber nach.
Okay.
Ich
Gut.
hoffe, das waren
Ich
etwa
bin
60 Sekunden.
irgendwie interessiert. Ja, ich lasse es gelten, 70 Sekunden. Ich bin irgendwie interessiert, Herr Redeker. Ich glaube, wir müssen uns mal treffen. Also sehr schön. Das ist doch gut. Also auf das persönliche Erleben auch gehen. Also weil viele, das ist ja genauso wie diese Aussage, Werbung, ja, also die ganzen Menschen da draußen sind von Werbung manipuliert, aber ich bin total immun dagegen.
Ja,
Ne?
natürlich.
Und wenn
Sind
man
wir
dann
alle. Das sind wir alle.
ja, wir sind alle, genau. Und wenn man dann darüber reflektiert, warum man bestimmte Dinge gekauft hat, und das ist ja, das ist also der Ansatz ins persönliche Erleben gehen. Und dann könnte man noch sozusagen eben, wenn er ein Ingenieur ist, noch die Ergänzung geben. Und Marke ist ja auch vielleicht eine Hilfe zu entscheiden, was die nächste Produktinnovation ist. Weil wenn du ein klares Verständnis hast, wofür dein Unternehmen steht als Marke, dann hilft es auch leichter, Nein zu sagen. Was ist markentypisch, was ist weniger typisch? Und dann hast du plötzlich ein Managementinstrument in der Hand, wo du auch die immer begrenzten Research- und Development-Ressourcen, die ihr habt, noch zielführender einsetzen könnt. Und dann kommen wir wieder bei dem Thema Kohärenz raus. Dann ist es nicht nur der Schein, die Story etc., sondern ist das Handeln, die Produktentwicklung, die Distribution, kommt alles unter einen Hut und die Marke ist der Weg dafür.
Also Marke
Ja,
ist
super.
emotionales Engineering, kann man schon sagen, ne? Und das lässt sich
Oh,
in der
das ist
Tat
gut.
steuern.
Das ist ein guter Begriff. Emotional Engineering. Cool. Sehr, sehr cool. Und da sieht man ja auch bei Apple, ich hatte übrigens heute mal wieder so ein Beispiel mit Apple. Apple wird ja immer als Beispiel benutzt, aber es ist einfach auch verdammt gut, was da erlebt. Es ist ja die subjektive Geschwindigkeit bei Apple. Die war ja nie das schnellste Smartphone. Aber die Reaktionszeit über den Bildschirm, wann was passiert, das war immer irgendwie schneller als bei den anderen, obwohl der Prozessor langsamer war. Und das habe ich heute bei einer Service-Hotline erlebt. Wenn ich dann anrufe, ich möchte einen Rückruf haben, dann klingelt Sekunden danach das Telefon. Und man denkt sofort, da ist jetzt ein Mensch dran, natürlich nicht. Da ist dann eine Stimme dran, da muss ich noch mal kurz auswählen oder so. Aber diese Unmittelbarkeit, ich drücke da drauf, ich will einen Rückruf haben und zack, klingelt mein Handy. Dieses Erlebnis, das ist auch wieder was Emotionales.
Also
Und
das sind solche sogenannte Leuchtturmsignale, ne? Also jede Marke hat eine Vielzahl von Kontaktpunkten, oft über die Medienwelt viele tausend, aber es kommt sicher auch darauf an, diese zwei, drei rauszufinden, die für die Leute richtig relevant sind. Große Firmen können das, Apple kann das über Design, über gefühlte Schnelligkeit. Amazon kann das über Servicequalität. Sollte man ja nicht denken, dass dieser riesige Konzern sich Gedanken darüber macht, was passiert, wenn jemand reklamiert. Das passiert ständig bei denen, ne? Und wenn du bei Amazon mal reklamiert hast, wirst du feststellen, du kriegst keine Bandansage, du bist innerhalb von 2 Sekunden mit einem kompetenten Menschen verbunden, der sagt, schicken Sie es zurück, ist überhaupt gar kein Problem. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Diese Qualität macht es aus, dass die Leute dort auch gerne kaufen. Ansonsten mögen wir ja Amazon nicht, ne? Also das schlechte Arbeitsbedingungen macht den Einzelhändler kaputt, liefert nur globale Produkte und so weiter. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, bei Amazon zu kaufen. Aber die Reklamationsqualität ist großartig. Und das ist der Triggerpunkt, bei dem man sagen kann, wenn du ein Café betreibst, weiß niemand, wenn er bei dir ein Essen bestellt, ob er eine ordentliche Qualität für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, ob die Waren richtig gut sind, ob der Teller voll ist und so weiter und so fort. Man muss auf Verdacht bestellen. Ja, ob jetzt dein Salat 14,90 € oder 8,90 € kostet, sagt nichts aus. Was wir aber alle wissen, ist, dass ein guter Espresso schmeckbar ist oder nicht schmeckbar ist, der ist scharf oder mild, das kann man selbst schnell feststellen. Und wir haben auch alle ein Gefühl für den Preis von einem Espresso. Und wenn du also einen Kaffee erfolgreich machen möchtest, dann machst du einen günstigen Espresso in guter Qualität und jeder wird daraus ableiten, als Leuchtturm-Trigger sozusagen, dass der Rest schon auch günstig zu guter Qualität sein wird. Da kannst du dann meinetwegen sparen, wenn du ein unehrlicher Mensch bist. Aber diese Trigger musst du finden in deiner Markenwahrnehmung. Das kann der persönliche Kontakt sein, das kann besonders angenehmes Ambiente sein, das kann bei einem Arzt ein Wartezimmer sein. Das kann also unterschiedlichste Bereiche in dieser Kohärenz sein. Und wenn du da Marke positiv darstellst, dann ist die Rezeption aller weiteren Markenkontaktpunkte vermutlich auch positiver. Und das gilt es rauszufinden. Ist bei jedem Kunden anders.
Genau, und die Positionierung der Marke hilft als Blaupause, überhaupt nach Leuchtturmmomenten zu suchen. Weil
So
wenn ich
ist
gar
es.
nicht weiß, wonach ich suche, wenn ich das nicht klar habe, dann kann ich ja an der einen Stelle will ich Dinge schneller machen, an der anderen Stelle will ich sie vielleicht bequemer machen, aber ich weiß gar nicht, wenn ich nicht vorher gefasst habe, dass ich die schnelle Marke bin, dann suche ich natürlich nach Leuchtturmmomenten, wo ich diese Schnelligkeit inszenieren kann. Wenn
Und
ich signalisieren möchte, ich bin die komfortable, bequeme Marke, die warme Marke etc., dann suche ich nach anderen Momenten. Das heißt, diese Grundlagenarbeit ist dann wieder der Filter und dann haben wir wieder dieses Thema Marke als Management-Instrument.
deswegen gehen wir bis heute in Markenworkshops immer noch wieder den Golden Circle von Simon Sinek durch. Fantastischer TED-Talk aus dem Jahr 2008 oder 2009, bei dem er am Beispiel Apple gesagt hat, Apple verkauft sehr erfolgreich, weil man weiß, warum sie etwas verkaufen und nicht, was sie verkaufen. Und dieses Warum zu finden, das ist ein Markenwert am Ende. Und ein Warum einer Firma kannst du am besten verkaufen über die Marke und über eine glaubwürdige Haltung dahinter. Also du kannst Marken, man muss ja auch mal über das Negative reden, auch kaputt machen dadurch, dass du dein Markenversprechen nicht einlöst durch das Produkt, durch die Mitarbeiter, durch dein Verhalten etc. pp. Das muss schon konsistent und kohärent sein, auch damit.
Super. Dann eine letzte Bemerkung dazu, weil wir sind ja ein Bildungspodcast, damit das nochmal, was du gerade gesagt hast, wie wertvoll das ist, diese Leuchtturmmomente. Man weiß mittlerweile, dass der Mensch eben sein Erleben nicht immer gleichmäßig bewertet, sondern es gibt das Erlebende selbst und das Erinnernde selbst. Kahneman hat dafür, ne, einen Nobelpreis ja gewonnen als Psychologe. Und diese Leuchtturmmomente, die nimmt der Mensch immer als Signal. Also das, was du gerade ge gesagt hast, diesen guten Espresso. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Supermärkte machen das mit dem Butterpreis, ne? Also so ein
Genau.
paar Ankerprodukte. Man hat nicht alle Preise im Kopf, man hat bestimmte Produktpreise im Kopf. Und das können die Hörer jetzt mitnehmen als Suchfeld, dass man sagt, betrachtet die eigene Kundenerfahrung und sucht aus mit dem Filter der Marke nach Leuchtturmmomenten, die ihr findet, und sorgt dann auch noch im Ablauf des Erlebens dafür, dass der Peak und das Ende im optimalen Falle zusammenfallen, weil man weiß, dass das überdurchschnittlich dann die Wahrnehmung prägt. Also wenn die Dinge am Ende passieren, dann man weiß das selber, alles war eigentlich super und ganz am Schluss ist irgendwas fies. Und dann ist die gesamte Erfahrung sozusagen davon gefärbt. Ja.
Absolut bei dir. Ja.
Ja,
Ja.
super. Gut. Hör mal, die Zeit fliegt mit dir. Es ist gefährlich, wenn wir sprechen. Also wir können auch, glaube ich, einen 3,5-Stunden-Podcast machen.
Du,
Ich würde
ich bin
gerne.
offen.
Ja, super. Wir machen einfach weiter, weil was mich jetzt nochmal, du hast nämlich das Wort Kreativität genannt. Also man braucht ja, um das alles auszugestalten, eben Kreativität. Also einmal würde ich ganz kurz mit dir sprechen. Du warst sozusagen Sprecher eines der größten Clubs, die sich der Kreativität verspringen. Was ist für dich eigentlich Kreativität? Und direkt hinterher, was inspiriert dich eigentlich als Kreativer?
Also Kreativität ist ganz häufig das nicht fassbare, das, was noch nicht da ist. Creare, lateinisch, das Schöpferische. Das ist etwas, was du neu denkst, neu fühlst, neu machst. Und dazu brauchst du natürlich Inspiration. Nicht alles, was Neues ist kreativ. Es gibt auch ganz logisch erzwungene Prozesse, die zu was Neuem führen. Aber ich glaube, das ist immer noch das, was uns auch von KI noch unterscheidet, dass wir manchmal in der Lage sind, Dinge aus Blickwinkeln zu betrachten, die einfach noch niemand gesehen hat. Und das, was daraus entsteht, an Gedanken, an am Ende vielleicht auch Produkten, das ist für mich ein Stück weit Kreativität. Schönheit ist ein Mittel dazu, Einzigartigkeit ist ein Mittel dazu, wo man zu dem Thema hinkann. Es ist vielleicht auch ein bisschen was Geheimnisvolles. Ich tue mich immer sehr schwer, auch als Prof, wenn mich jemand fragt, ja, wie bringst du denn den Leuten bei, kreativ zu sein, da eine Antwort drauf zu haben. Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Er muss nur finden, in welchem Bereich das sich bei ihm stärker ausprägt oder weniger stark ausprägt. Wenn wir Glück haben, ist es der Bereich, in dem wir beruflich tätig sind oder privat ein Hobby haben. Wenn wir Pech haben, müssen wir noch ein bisschen danach suchen. Aber in sich nach diesem Punkt zu suchen, an dem du über das Bestehende hinausgehst, bereit bist dazu und auch Sinnhaftes oder in irgendeiner Form greifbares, ästhetisches, befriedigendes, beglückendes schaffen kannst. Das ist dann wahrscheinlich der Punkt, wo du persönlich kreativ bist. Und nach dem lohnt sich's absolut zu suchen. Was dich dazu inspiriert, kann man auch nicht allgemeingültig sagen. Mich inspiriert ganz viel zu sehen. Wir kommen aus einer Branche und du wie ich sind zumindest auch in einem Alter, als wir auch noch festgestellt haben, es gab was anderes als die 32-Stunden-Woche. Eigentlich hat man die Zeit von morgens bis nachts in der Agentur verbracht und es gab auch Agenturen, die sonntagmittags ihre Mitarbeiter angerufen haben, wo sie denn eigentlich sind. Tempi passati, lange vorbei. Aber ich war eigentlich schon immer der Ansicht, wenn jemand bis 22 Uhr vorm Rechner sitzt, dann kommt auch nicht viel am nächsten Morgen dabei raus oder nicht mehr als bei jemandem, der vielleicht am Nachmittag mal spazieren geht. Ich bin vor 2 Jahren aufs Land gezogen, renoviere gerade eine alte Mühle nördlich des Bodensees. Und ich habe hier, wenn ich aus dem Fenster schaue, 5 Hektar Streuobstwiese vor mir und dahinter einen kleinen Fluss. Und wenn ich da rausschaue, bin ich glücklich und zwar sofort. Und da kann ich nur sagen, also für mich ist Naturerlebnis das Inspirierende. Genauso aber auch eine tolle Ausstellung zu besuchen, kreative Art Arbeit von anderen mitzubekommen, ein Musikstück zu hören. Ich male, wenn ich denn dazu komme, sehr, sehr gerne zur Musik, die mich in irgendeiner Form inspiriert. Das kann ein Geigenkonzert von Bach sein, genauso wie ein tolles Stück von Metallica. Also da bin ich überhaupt gar nicht festgelegt. Aber ich glaube, das sind diese Impulse von außen. Und das Kreativste, was wir haben, ist die Natur. Für mich persönlich. Ich hätte Schwierigkeiten, in einer Großstadt zu leben. Strichpunkt ist in Stuttgart gegründet worden. Das ist noch nicht die kreativste Stadt der Welt. Das ist eher so die Kapsel der Denker, der Ingenieure. Ich war immer neidisch auf die Berliner, die ein so irres Kulturangebot haben. Aber ich habe festgestellt, wir können ja auch in Stuttgart kreativ sein. Dann haben wir eine Berliner Agentur gegründet und festgestellt, ja, die Berliner sind auch kreativ, anders. Und diese Vielfalt, die macht es auch aus. Also ich war nie so der Stadtmensch, bin aber froh, immer wieder in große Städte zu gehen, immer wieder tolle Ausstellungen zu sehen. Nur am Ende ist es der Baum und die blühende Wiese, die mich glücklich machen und inspirieren. Und dann kriege ich Lust nachzudenken und denke freier. Und im freien Denken liegt die Basis für Kreativität.
Ah, schön. Also was ich da raushöre, das eine ist, dass man öfter einfach auch den Schreibtisch mal hinter sich lässt. Also eine sich selber pflegen, um kreativ zu sein, musst du in deiner Energie sein. Ne? Also die Umgebung, was du gerade beschrieben hast, die dir Energie gibt. Und dann, was ich aus meinem Erleben auch, was zu kurz kommt, auch für Markenverantwortliche, dass die sich in die freie Wildbahn begeben, wo ihre Marke eigentlich eine Rolle spielt. Dass sie zu selten in dem Kontext wirklich sind, wo zum Beispiel in den Filialen, am Regal, da, wo die Menschen mit der Marke interagieren und einfach, weil sie halt so viel arbeiten. Ja, und dass das aber eigentlich Teil ihrer Arbeit ist. Also sich dort auch mit Impulsen aufzusaugen und das körperliche Spüren auch von den Dingen, die dann gar nicht so kognitiv verarbeitet werden, sondern einfach ist auch wieder Mustererkennung, was passiert da eigentlich, bringt einen auch wieder auf andere Gedanken.
Also
Und das, was
das ist sicherlich inspirierend, allerdings eben ist auch ein technischer Prozess, vor dem ich viel Respekt habe. Also ich habe immer dann Schwierigkeiten, wenn Kunden nach Geschmack entscheiden, den sie selber haben und der nicht ihre Zielgruppe hat. Also das Thema, dass eine Arbeit auch richtig sein muss, das erlebst du genau dort, wo du es gerade gesagt hast. Gibt ein wunderbares Beispiel dafür. Der schwäbische Unternehmer Reinhold Wirth, inzwischen Mitte 80, der Schraubenkönig, der ist bis zu seinem 82. Geburtstag einmal in der Woche einen Tag lang mit einem Vertriebsmitarbeiter in seinem VW Golf mit auf die Baustellen gefahren, als Chef eines Milliardenkonzerns, um zu wissen, was die Bauarbeiter wirklich drückt. Ich habe den einmal erleben dürfen in einer Präsentation, die fürchterlich in die Hose gegangen ist. Und ich bin nach wie vor unendlich dankbar dafür, dass wir damals so krachend verloren haben. Wir haben einen sehr netten Job gehabt. Wir haben das gesamte Wirt-Packaging neu gemacht. Übrigens auch aus einem Fehler raus. Davor gab es ein super attraktives Packaging, wird verkauft weltweit und ständig gingen Produkte verloren. Fielen vom LKW, blieben beim Zoll liegen und so weiter. Das lag, hat Wirt festgestellt, an den zu hübschen Produktverpackungen. Die fanden die Zöllner und die LKW-Fahrer super attraktiv und dann waren sie eben weg, bevor sie beim Kunden ankamen. Wir haben eigentlich das Packaging von Wirt hässlicher gemacht. Also auch das war eine Entscheidung, die man nur am Markt kennenlernen kann. Aber ich erinnere mich an diese, lass mich das noch ganz kurz erzählen, diese eine Präsentation bei Reinhold Wirt. Die hatten uns nämlich gebeten, neben dem Packaging zu sagen, vielleicht habt ihr ja auch schlaue Ideen, wie wir unsere Produkte noch besser, noch zielführender verpacken können. Und wir kamen mit einer genialen Idee, haben einen Prototyp bauen lassen und gesagt, diese Bit-Sätze für Bohrmaschinen, diese kleinen Aufsätze für die Tools, die sind nervig, weil die Dinger immer irgendwo rumliegen. Und wir haben die ganzen mit einem Magnetboden ausgestattet, sodass diese Tools nicht mehr aus der Box rausfahren können. Und wir präsentierten diese Box stolz dem Herrn Wirt. Ich fand das eine echte Innovation, echt kreativ. Und der Herr Wirt guckte mich mit großen Augen und sagte an, Herr Redeker, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Was glauben Sie denn, mit was wir unser Geld verdienen? Mit Bits, die in der Box bleiben oder mit Bits, die verloren gehen? Weg damit. Das fand ich geil. Ja, und das ist so eine Praxiserfahrung. Der Mann hat einfach genau gewusst, wie er es macht, weil er ständig auf Baustellen unterwegs war und sich gefreut hat, wenn die Dinge im Dreck verloren gegangen sind, gesagt hat, da braucht man halt neue. Großartig, ne?
Okay.
Und diese Bodenständigkeit, dieses Erleben, gepaart dann aber auch mit der Bereitschaft, kreativ zu sein, innovativ zu sein, Neues zuzulassen, auch Experimente einzugehen, das macht ein erfolgreiches Unternehmen aus. Und diesen Mut, den wünsche ich mir natürlich insbesondere auch bei der Gestaltung von Marken, auch den Mut, Meinungen anderer zuzulassen, insbesondere von Fachleuten, wie zum Beispiel Agenturen, und nicht zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist die schlimmste Entscheidung, zu sagen, die Marke gefällt mir aber nicht. Das ist einfach unprofessionell.
Also ich bin ein großer Anhänger auch in unserer Arbeit der evidenzbasierten Marken. Kommunikation und Markenführung. Also das heißt, ja, ich kann das so wahrnehmen, aber wo ist die Evidenz? Wir müssen es überprüfen, ja, weil wir sind alle nicht objektiv. Und Design ist ja nicht umsonst auch ja, sogar Wissenschaft, kann man sagen. Es sind ja viele Designprinzipien und da beschäftigen sich Menschen wie du 40 Jahre mit und da sollte man vielleicht ja mal genauer hinhören und nicht überlegen, was gefällt mir. Du hast jetzt sehr viel schon zwischen den Zeilen eigentlich davon durchklingen lassen. Aber ich würde dich trotzdem gerne nochmal fragen, wenn du so die Erfolgsprinzipien deiner Arbeit in einem Slogan zusammenfassen würdest, wie würde der lauten?
In einem Slogan, nicht in
In
einem
einem Slogan.
anderthalbstündigen Podcast.
Nee, nee.
Dann
Also den haben wir ja schon hinter uns. Jetzt
haben wir den hinter uns. Na gut, also.
so ein Merksatz.
Also der Satz, du hast den vorhin schon zitiert, der steht seit 20 Jahren auf meiner Visitenkarte, so ich noch welche habe. Die Zukunft gehört den Mutigen. Den haben wir da sehr bewusst drauf geschrieben, denn wir haben sehr, sehr oft erlebt, dass Kunden ein Design sehen, dann vielleicht schlau genug sind, nicht zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, und sondern sagen, das geben wir jetzt in die MAFO und dann schauen wir mal. Marktforschung, große Daten, Big Data definiert immer nur das Bestehende und es geht nie darüber hinaus. Das Vorstellungsvermögen der Menschen kannst du nicht über Research in irgendeiner Form fassen. Du musst den Mut dazu haben. Das hat Steve Jobs gesagt, das hat Henry Ford gesagt. Und diesen Mut würde ich Markenverantwortlichen in Unternehmen, Menschen, die eine Dienstleistung, ein Produkt an den Mann oder an die Frau bringen wollen, dringend ans Herz legen. Umgib dich mit Leuten, denen du vertraust. Achte auf Schönheit, denn Schönheit funktioniert. Wir sind alle zum Schönen getrieben. Aber hab auch den Mut, Dinge zuzulassen, bei denen du dir nicht sicher bist, ob du dich das trauen könntest, wenn du einen Partner hast, der dich dazu inspiriert. Mut macht einzigartig. Marktforschung macht dich zu MeToo. Das würde ich den Menschen ins Stammbuch schreiben.
Super. Dann als letzte gedankliche Übung, bevor wir auseinandergehen, wenn du eine Dinnerrunde besetzen könntest, egal mit wem, das können auch Menschen sein, die schon lange tot sind, aus wem besteht die Dinnerrunde? Also wer sitzt da am Tisch? Warum? Und welche Frage würdest du mit ihnen diskutieren wollen?
Im Kontext Markenkohärenz oder im Kontext meines ganzen Lebens?
Ist freigestellt, aber gerne auch im Kontext Markenkohärenz oder Markendesign. Es gibt ja unterschiedliche Dinnerrunden.
Ja, also im Markenkontext habe ich natürlich großartige Menschen wie Kurt Weidemann sehr intensiv kennenlernen dürfen, der die Markenlandschaft in Deutschland, das ganze Design auch geprägt hat. Mit dem habe ich viele Dinnerrunden gehabt. Von daher würde ich ihn auch doch hier für den gerne nochmal einladen. Er ist jetzt schon ein Weilchen tot. Schon allein deswegen, weil es ein gutes Bier gibt. Ich würde
Wer sitzt daneben?
Carlo Petrini. Carlo Petrini ist der Gründer von Slow Food. Von dem kommt der schöne Satz: Du bist, was du isst. Alle 7 Jahre erneuern sich die Zellen des Menschen und die erneuern sich durch das, was wir zu uns nehmen. Du weißt vielleicht, dass ich im Nebenberuf Herausgeber eines großen Restaurant-Guides bin und diesem Thema da sehr zugetan bin und finde, Menschen, die sich damit beschäftigen, was wir zu uns nehmen, die haben immer auch ein ganz gutes Verständnis dafür, was wir eben nicht nur körperlich zu uns nehmen, sondern auch visuell. Das würde mich interessieren, die beiden zusammenzubringen. Carlo Petrini
Für
lebt
unsere
noch.
Hörer ganz kurz, ich weiß es, es ist der Gomio, also Jochen Redeker ist Herausgeber des deutschen Gomios.
Mit viel Freude am Essen, viel Freude auch an Ästhetik im Essen. Ich würde gerne, das klingt also wirklich nach den Sternen gegriffen, ich hätte gerne Goethe am Tisch. Ich glaube, ein Mensch, der von so tiefer Weisheit in so vielen unterschiedlichen Themen durchdrungen war, wie Goethe das ist. Ein Literat, der Humor hatte, ein Gourmet, der sich gerne besoffen hat, ein Farbtheoretiker, ein Naturwissenschaftler mit einem Breitbandwissen, wie es heute selten geworden ist, das wäre jemand, den ich gerne zum Thema Markenkohärenz befragen würde oder vielleicht einfach auch nur zuhören würde. Und die Runde ließe sich jetzt beliebig erweitern.
Also vier sind ja schon mal gut. Das ist ja ein
Vier
schöner Tisch.
sind
Da
schon
kann
mal
man
ganz okay,
intensiv,
ne?
intensiv diskutieren. Super. Und das passt ja dazu, dass die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, der Preis, der GEM Award, ist ja die erste abstrakte Skulptur Deutschlands, das aus dem Garten von Goethe, dieser Kubus, auf dem die Kugel ruht und die genau dieses Spannungsfeld zeigt zwischen der Stabilität, die die Marke braucht und das, worüber du auch gesprochen hast, die Bewegung, die Innovation, sozusagen immer bereit in Bewegung zu kommen. Das passt super. Da hat er
Darf
mit,
ich
ich glaube, Goethe hätte viel zum Thema Marke zu
ja.
sagen.
Darf ich noch eine kurze Ergänzung machen, auch wenn es den Personenkreis sprengt? Einmal, weil das jetzt natürlich diversity-mäßig ziemlich daneben geht, vier alte Männer an den Tisch zu setzen. Da bleibt man so. Also, es wäre jetzt schön zu sagen, bei Carlo Petrini, Kurt Weidemann und Johann Wolfgang von Goethe bleibt man unter sich. Nein, da würde ich gerne natürlich ganz, ganz, ganz viel davon lernen als kleines Mäuschen. Ich hätte gerne eine beliebige Gruppe von Studierenden zwischen Anfang und Mitte 20 mit an diesem Tisch. Ohne einen konkreten Namen, nur mit der Offenheit und der Fähigkeit, in dieser Runde zu sagen, was sie denken, ohne zu viel Respekt vor diesen großen Namen. Und ich glaube, dann ist die Mischung richtig geil.
Super. Was wünschst du dir für diese jungen Leute, die auch deine Studenten sein können für die Zukunft?
Eine Welt mit mehr Haltung. Selbst die Haltung und den Mut zu haben, mit Design etwas verändern zu können. Ich glaube, das haben wir nötig in jeder Hinsicht. Nicht zu verzweifeln angesichts eines unglaublichen Shifts in unserer Branche. Also künstliche Intelligenz verändert jetzt schon die gesamte Branche, die gesamte Agenturbranche, die gesamte kreative Welt, Designbüros insbesondere. Es fallen Jobs weg, es werden neue geschaffen, es gibt eine große Verunsicherung. Da nicht mit Verunsicherung reinzugehen, sondern mit dem Mut, dem Experiment zu neuem. Ich wünsche Ihnen vor allem Freude, denn wenn ich eins gelernt habe im Leben, wenn du was mit Freude machst, dann machst du es auch gut. Und du kannst andere Leute damit glücklich machen. Und wenn du einen Beruf hast, den du gerne ausübst und der andere glücklich macht, dann bist du an einem Punkt, wo ich sagen muss, alles richtig gemacht. Und
Jochen.
ein kleines bisschen davon habe ich erleben dürfen, dafür bin ich unendlich dankbar. Das als Prof weiterzugeben, mit Menschen zu tun zu haben, die ihr Ding, was es auch immer ist, machen, mit Freude und mit dem Ziel, andere damit glücklich zu machen, das macht glücklich. Und das macht auch hoffnungsvoll.
Super. Jochen, mir hat dieses Gespräch eine große Freude gemacht und es ist ein perfektes Schlusswort. Also herzlichen Dank für deine Zeit und deine klugen Gedanken und Einsichten. Ich hoffe, die Hörer haben viel mitgenommen und du hast ihnen Mut gemacht, in Marke und in gutes Markendesign zu investieren.
Für die
Vielen, vielen
drei, die
Dank.
jetzt noch zugehört haben, und so lange durchgehalten haben, wünsche ich mir das natürlich. Ich hoffe, wir waren nicht zu lang. Ich danke dir für deine, klugen Fragen, für die Bereitschaft, mich ausreden zu lassen, auch wenn ich den Faden verloren habe. Freue mich auf weiteres und ich muss sagen, ich bin dem Thema Podcast längst nicht mehr so abholt, wie ich es vor diesem Gespräch gewesen bin.
Toll,
Alles
Ziel
Gute.
erreicht. Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.